Und es hat mich so, was ist das richtige Wort, berührt, inspiriert.
Und der Körper schützt sich dann dadurch, dass er alles festhält, alles anspannt. Ja. Und bei so einem Unfall erst recht.
Ja.
Ganz gezielt die Spannung gelöst werden, die dafür sorgen, dass man sich so mies fühlt. Von negativ auf positiv. Ja. Also eine gewaltigere Aussage gibt es ja eigentlich überhaupt nicht. Du musst deinem Körper vertrauen. Wir müssen das Übungsprogramm so stricken, dass du immer sicherer bist für dich selbst.
Und es gibt keine größere Kraft auf dieser Erde als Aufmerksamkeit.
Klassisches Missverständnis. Also war das insofern für dich nicht das Problem. Und das solltet auch ihr als Patienten, die sich selber helfen wollen, genauso machen.
Herzlich willkommen zu Die Liebscher und die Brachts. Der Podcast mit Roland Liebscher-Bracht und Dr. Petra Bracht.
Es ist wieder soweit. Unser Podcast beginnt jetzt. Ihr habt schon gesehen, diesmal nicht mit Petra, sondern mit dem lieben Christoph Glaser. Und mit dem Christoph verbindet uns inzwischen eine fast fünfjährige Freundschaft, glaube ich. Gell? Und einige von euch wissen ja vielleicht, wir haben ja mit Petra zusammen natürlich das Buch Lange gut leben geschrieben. Ich als Schmerzspezialist, Petra als Ernährungsmedizinerin und Christoph als der Mann fürs Atmen bzw. für Bewusstsein, Bewusstseinssteigerung und so weiter und so fort. So, da die Petra heute nicht da ist, Petra ist nämlich im Ausland und kann sich auch nicht dazu schalten, machen wir mal diesen Podcast zu zweit, einen Männer-Podcast sozusagen. Und Thema heute. Thema ist der Schmerz, aber mal aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich nicht der Schmerz, wie macht man ihn weg, wie mindert man ihn, was kann man dagegen tun, sondern was passiert eigentlich im Menschen beim Schmerz? Und vor allen Dingen, was passiert, wenn Schmerzen plötzlich verschwinden, man eigentlich gar nicht damit gerechnet hat.
Ja.
Weil das ist ein ganz, ganz heißes Thema. Da werden wir im Verlauf des ganzen Podcasts drauf kommen. Und natürlich lösen wir das auch im Laufe des Podcasts immer weiter auf, sodass du immer mehr Möglichkeiten hast, falls du zu den Glücklichen gehörst, die ihren Schmerz plötzlich losgeworden sind, dass du auch nachvollziehen kannst, wie das dabei bleibt. Wie du nicht wieder anfängst, dann, nur weil du es nicht glauben kannst, was da passiert ist, dann trotzdem dich immer wohler damit zu fühlen. Ja, Christoph, wir sind allerdings befreundet, haben zweierseits ein Buch drüber geschrieben zusammen. Und Nummer drei, du bist ja selbst Betroffener gewesen. So haben wir
das
auch kennengelernt.
Ja.
Und du bist ja auch erst jemand gekommen, denke ich mir mal, der irgendwie ziemlich desillusioniert war. Erzähl doch mal ein bisschen, wie das bei dir war.
Ja, das stimmt. Und zuerst mal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, diesen Männer-Podcast mitgestalten zu können. Und tatsächlich, also weißt du, das ist so ein bisschen... der Schmerz, der Umgang mit Schmerz war immer so mein Nordstern. Ich glaube, das hat mich geprägt, das hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Heute sage ich Gott sei Dank, zum Glück. Aber anno dazu mal war das echt eine harte Nummer. Ne? Ich bin aufgewachsen in der Schweiz und ich war ein ausgewiesener Zappel, Philipp.
Sehr gut. Bewegung ist alles.
Genau. Und von der anderen Seite betrachtend Bewegungsweltmeister und wo ich dann herausgefunden habe, dass es den Sport gibt, dass es Fußball gibt, das war für mich wie eine Offenbarung. Also zum ersten Mal, das war mit 7 Jahren, habe ich mich total einfach pudelwohl gefühlt.
Ja.
Mein Vater hat mich zum Fußball genommen, kann mich gut erinnern, Basel gegen Luzern. Basel war in der Halbzeit 2-1 hinten, hat in der zweiten Halbzeit 6 Tore geschossen.
Das weißt du noch?
Das weiß ich noch. Ich sehe das alles noch vor mir.
Wahnsinn.
Und am nächsten Morgen habe ich erklärt meiner Mutter beim Frühstückstisch, ich werde Fußballer. Und dann meinte sie, ja, ich suche mal so einen kleinen Verein in der Gegend. Wir haben auf dem Dorf gewohnt. Ich sage, nee. Ich spiele nur beim FC Basel. Und dann habe ich dann tatsächlich, hat sie mich angemeldet und ich durfte zu den E-Junioren und so. Und ich kann mich gut erinnern, da war so ein Nachmittag, wir haben Fußball gespielt und dann bin ich zum Trainer gegangen und habe gesagt, ich finde das irgendwann wieder statt. Ich habe das Gefühl, gerade Weihnachten, Geburtstag, Neujahr, alles war zusammen. Ich habe mich so glücklich gefühlt. Und dann meinte ich, natürlich, wir trainieren, wann immer du willst und wir spielen am Wochenende und so weiter. Und das hat Spaß gemacht. Und ich war auch ordentlich erfolgreich, so in Auswahlmannschaften. Wir waren mal Schweizer Meister mit dem FC Basel bei
Junioren. Schweizer Meister sogar?
Als Junior, ja. Jedenfalls hatte ich mir so in meinem Köpfchen ausgemalt, ich werde mal Fußballer, interessanterweise, aber hat etwas in mir auch schon, wo ich 13, 14 war, dann gespürt, dass es nicht sein wird. Und ich habe
eigentlich. Aber nicht so bewusst, oder?
Doch, ich kann mich erinnern. Ich hab manchmal darüber nachgedacht, Christoph, das wird nicht sein. Ich wusste aber nicht, woher der Gedanke kommt. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich würde alles dafür geben. Ich habe mich irgendwie wie gegen mein Gefühl des Schicksals auch aufgelehnt. Und dann, wo ich 17 war, auf dem Fußballplatz, war so eine Kraftübung. Ich war relativ klein, ich war mit dem größten Lulatsch quasi zusammen. Eine Kraftübung und damals haben wir noch alles zusammen gemacht, hat nicht so individuell trainiert. Dann hat es Ratsch gemacht und ich wurde mit dem Blaulicht dann ins Spital gebracht.
Beschreib mir mal gerade, wie das passiert ist.
Du, das war eine Körperübung, also wirklich damals ganz ehrlich, auch obwohl wir Leistungsmannschaft waren und so, ne, und aber katastrophal. Also der Größte, der war vielleicht schon 1,95 groß, ich vielleicht 1,70 oder so damals noch,
bin
sehr spät gewachsen. Und der hat sich so mit meinen Beinen, weißt du, so um meinen Rücken geschlungen.
Von vorne.
Genau.
Also auf deiner Hüfte gesessen.
Genau, quasi. Und hat dann so Klappmesser, haben wir das gerade gemacht. Der hat sich also nach hinten gebeugt, weißt du, und um die Bauchmuskeln zu stärken, musste der wieder hochkommen. Und das war ein Riesendruck.
Und du hast das ausgehalten.
Ich habe
das ausgehalten. Du hast da gestanden und der hatte seine Beine über dir im Rücken und hat deinen Rücken reingedrückt.
Ganz genau.
Ach du lieber Himmel.
Ja.
Also aus meiner Sicht schon, da soll man auf jeden Fall darauf achten, halt, dass die Leute gleich groß sind.
Absolut.
Dass da nicht zu viele Kräfte plötzlich auftreten, gell?
Naja, damals war beim Fußball auch noch alles in der Gruppe, weißt du, weil man hat sich gedacht, man muss die Herde antreiben. Heute ist alles auch individualisiert, Gott sei Dank. Und in meiner heutigen Kapazität habe ich auch mit Fußballmannschaften arbeiten dürfen, vielleicht dazu später mehr. Jedenfalls damals war das so und dann lag ich in Bottmengen im Bruderholzspital. Und das waren gute Ärzte, die haben mir gesagt, Christoph, also mit Fußball wird es nichts, sei froh, wenn du wieder laufen kannst. Also ein Wirbel war sehr stark verschoben, L4, L5.
Ja, habe ich ja gesehen.
Ein Wirbelgleiten, genau.
Ja,
ne? Spondylolisthesis. Okay, das haben viele, klar. Aber es hat einfach unglaublich reingehauen und die haben gesagt, Fußball natürlich nicht mehr. Eigentlich müssen wir dich jetzt sofort operieren, aber haben sie ein Bild gezeichnet, wenn wir das jetzt machen, werden wir dich in 10 Jahren wieder operieren, weißt du, weil dann der obere Wirbel beginnt zu gleiten und dann irgendwann wirst du steif sein. Ja?
Also das ist eine typische Sache, ja.
Und das Bild haben sie so klar gezeigt und dann fragen sie, willst du operieren, ja oder nein? Ich so, nein. Und das war so eine Entscheidung fürs
Leben. Was hat dir damals die Sicherheit gegeben oder war es eher die Angst?
Es war die Angst, aber es war eine tiefe Überzeugung auch. Weil ich glaube, ich habe meinen Körper so gut kennengelernt.
Über deinen Sport?
Ich liebe den Körper, die auch Körper zu spüren, war mir immer total wichtig. Und da das abzugeben, war ein Grauen. Und auch dieses Bild, halt komplett steif zu sein eines Tages. Und wenn das der Mann im weißen Kittel vor dir sagt, ne, obwohl er ja sagt, wir müssen operieren, aber das wird so ausgehen. Es kam von innen her, kann ich vielleicht auch nicht mehr sagen, woher. Aber es war eine Entscheidung, die bis heute geblieben ist. Ich bin ja bis heute nicht operiert. Aber de facto bin ich dann halt in Rehab gegangen und es war schon hart, muss ich sagen. War hart. Also ich konnte kaum.
Beschreib mal.
Ich habe damals eine bankkaufmännische Lehre gemacht, weißt du? Und weil war ja nicht wichtig, wird ja Fußballer und so. Und, und da bin ich so vorne.
Gute Planung.
Genau, gute Planung. Ich hab gesagt zu Hause, ich werde ja Fußballer und so. Und mein Vater, mach eine Banklehre, da hast du was. Und das war ehrlich gesagt nicht mein Traum. Und jedenfalls bin ich da halt hin und nach vorne übergebeugt und konnte kaum sitzen, kaum stehen.
Also es war dieses Typische, dass du nach vorne gezogen wurdest?
Ja, komplett nach vorne gezogen. Und dann hat halt der ganze Körper wirklich jahrelang unglaublich geschmerzt. Ich habe dann gute Betreuung bekommen, Physiotherapie, bin da auch natürlich, weil ich ja Sportler war, immerhin, habe immer wieder meinen Muskel bekommen und ausgesehen in meinem Bild wie Ben Johnson, haben die anderen immer gesagt, wirklich viele Muskeln, aber ein unglaublicher Tonus, also Spannung. Ich bin dann manchmal, Roland, um 3, 4 Uhr nachmittags ins Bett, einfach weil ich den Schmerz nicht mehr aushalten konnte.
Ja. Und der war 24 Stunden, 7 Tage?
Nee, oder das nicht. Der ist gekommen und gegangen, der hatte auch Rhythmen. Aber es war, weißt du, diese Hilflosigkeit. Ich glaube, das ist ja, wenn du keine Selbstwirksamkeit erlebst. Ich habe dieses getan, jenes getan, aber gemerkt, ich finde den Zugriff nicht.
Und das, also Zugriff meinst du, was muss ich genau tun, um es zu mindern und welche Faktoren erhöhen es dann wieder?
Genau. Ich habe, wie gesagt, durch die Physiotherapie habe ich in diesem Sinne eigentlich von außen betrachtet Fortschritte gemacht, aber da war eine unglaubliche Spannung. Und ich habe tatsächlich auch etwas getan, was ich keinem Menschen je raten kann. Ich bin dann, also obwohl ich kaum gehen konnte, ich habe dann auch Knieschmerzen bekommen ohne Ende, habe ich das
Comeback. Wie alt warst du da?
Da bin ich so 18.
Alles so die Kante.
Ja. Und dann habe ich nochmal ein Comeback gewagt. Also ich bin tatsächlich nochmal zum FC Basel zurück und gesagt,
obwohl du diesen riesen Dauerschmerz hattest.
Ja. Okay. Weil das Ding ist, weißt du, das wurde zu einer Identität und ich habe mich da so wohl gefühlt in diesem Setting auch, körperlich, mental. Ich habe mich glücklich gefühlt, auch mit den Freunden. Und ich hatte nicht das genug Bewusstsein.
Ja, ist dir das dann erlaubt worden, wieder Fußball zu spielen von deinen Ärzten oder hast du dich auch nicht mehr gefragt?
Die Ärzte habe ich nicht mehr gefragt. Irgendwann habe ich das aufgegeben.
Ja.
Und ich weiß auch nicht mehr genau, wie das war mit meinen Eltern. Ich hatte schon immer einen relativ dicken Schädel.
Ja.
Ich bin da aber wieder hinmarschiert, weißt du.
Und dein Trainer hat ja nicht gefragt, was ist denn jetzt?
Ja, das Problem war, es gibt ja immer Übergänge, weißt du. Du kommst dann alle zwei Jahre zum neuen Trainer, zu einem neuen Level.
Ja.
Und da war ein neuer Trainer, der kannte mich nicht so gut. Und dann habe ich noch so ein bisschen da rumgetollt, aber ich war nur noch halb so schnell. Es hat keinen Spaß gemacht, jeder Schritt hat wehgetan. Und dann kam ein Moment, der war total wichtig, da zu Hause habe ich dann mal die Fußballschuhe genommen und die wirklich, man sagt ja, an den Nagel hängen,
ja.
Ich habe die wirklich an den Nagel gehämmert, also an die Wand gehämmert, die Fußballschuhe.
Für dich als Zeichen?
Um loszulassen, ja. Aber tatsächlich, schmerztechnisch war es so, dass, einerseits glaube ich, war wie so ein seelischer Schmerz, weil ich nicht genau wusste, wohin in meinem Leben, oder nicht genau, ist glaube ich untertrieben, ich wusste nicht, wohin in meinem Leben. Ich war immer schon ein tiefer Sucher der Sinnhaftigkeit und es hat mich immer interessiert, über das Leben zu philosophieren. Und genau das, was jetzt im Fußballkreis nicht so stattgefunden hat damals, da waren relativ bald, obwohl wir Leistung waren, auch leichte Drogen mit im Spiel, wo ich nicht mitgemacht habe, nicht mitmachen
wollte. Also leistungsfördernde?
Ja, nee, die haben, also die, wo die Jungs so 14, 15 wurden, da, so Marihuana und solche Geschichten, Alkohol, das war für mich sehr unangenehm, ehrlich gesagt.
Mhm.
Jedenfalls, glaube ich, war so ein Schmerz von Identität, wohin im Leben, der körperliche Schmerz. Und tatsächlich war es so, da kann ich mich erinnern, ich habe dann mit meinen Eltern immer eigentlich eine gute Beziehung gehabt, habe ihnen mal gesagt, vor allem im Gespräch mit meinem Vater, also älter als 30 werde ich nicht, weil...
Das ist ja schon eine harte Aussage.
Eine harte, ne? Aussage, ja, weil auf der Schmerz da war und ich nicht wusste, wie damit umzugehen ist.
Aber du, damit man das nachvollziehen kann,
ja.
Der Schmerz war da,
ja.
Und dann ging er wieder ganz weg und kam wieder oder dauernd unterschwellig da.
Ja,
bestimmte Sachen konntest du gar nicht machen deswegen, oder wie war das?
Ist lange her. Ich kann es dir nicht mehr genau sagen, was aber sicherlich, sagen wir mal, die Grundtendenz, die das Ganze nicht unterstützt hat, war, dass ich meine Grenzen eigentlich nicht respektiert habe. Ich bin oft über die Grenzen des Körpers hinweggegangen.
Mhm.
Da kann man ja sagen, gut, ja, da werden wir sich noch drüber sprechen. Müssen wir immer wieder auch,
klar,
ne, durch die Ängste durchgehen.
Klar.
Aber ich habe damals zu sehr einfach wirklich das einfach wieder erzwingen wollen, bis es einfach nicht mehr ging. Und ich bin da, das war sicherlich meine schlimmste Lebenskrise. Ja. Meine Eltern, meine Mutter war ja Psychologin, ne, Kinderpsychologin, sehr bekannt in der Schweiz. Ich habe gesagt, Christoph muss zum Psychologen. Da bin ich zum Psychologen geschickt worden und saß da.
Aber die Mama selbst hat es nicht immer. Schwer in der Familie.
Ja, wir haben immer Witze gemacht. Wir haben gesagt, Mami, du kannst da alle, weil die Leute, sie hat eine Kolumne gehabt in der Zeitung und so. Wir haben gesagt, Mami, allen hilfst du nur uns nicht. Aber sie war, sie war die Liebe meines Lebens. Sie hat uns unglaublich umsorgt und sie lebt ja nicht mehr. Alles total großartig. Aber ja, ich meine, es braucht immer wieder mal einen Stimulus. Es braucht, es war eine Kollegin von ihr. Und da habe ich auch gesagt, du, ich glaube es nicht. Ich glaube, das will ich nicht mehr.
Ja. Einfach weil das Leiden zu.
In meinem dann natürlich limitierten Kosmos war dieser Gedanke dann da, das werde ich nicht länger aushalten. So.
Ja.
Mhm. Ja. Aber, also ich, das gab, Gott sei Dank, es war so, dass meine, schon sehr klein auf, eine, also von klein auf eine meiner besten Freundinnen kam aus Indien, damals dann meine beste Freundin. Und das war für mich so immer total spannend, weil, wenn ich bei ihr zu Hause eingeladen war, gab es indisches Essen. Also
lieben wir ja beide.
Ja, lieben wir beide. Meine Freunde haben immer gesagt, und meine auch Eltern, in deinen Venen gibt es mehr indischer Chai, das ist ja das indische Getränk, als Blut. Ich habe es geliebt. Und dann eines Tages, da war ich dann so vielleicht 19, sagt sie zu mir, Christoph, ganz komisch, ich muss jetzt irgendwie beim Buddha, also im Zimmer vom Buddha übernachten, weil da kommt ein Gast, ein Yogi.
Ein Yogi. Wann war das? Welche Jahreszahl?
Ja, das, als ich war 19, was ist das Jahreszahl? Vielleicht 1990 sowas. Ne?
Ja. 1991, da war das noch nicht so geläufig. Nee, ne?
Und weißt du, es gab ja kein ChatGPT oder Google oder so. Und ich frage sie, was ist ein Yogi? Und sie so, ich habe auch keine Ahnung, meine Mutter ist so ein bisschen. Ja.
Bisschen
komisch. Die Mutter war halt die einzige Seminarleiterin von Art of Living damals in der Schweiz. Und wer kam, war der junge Sri Sri Ravi Shankar, wirklich, ne, ganz jung.
Wie alt war der damals?
Der war in seinen 30ern.
Ja.
Ist ja ein kleiner Mann. Und ich fragte sie dann, wie war das? Was war dieser Yogi? Und ich werde es nie vergessen. Sie meinte, du, ganz komisch, aber total nett. Der schläft auf dem Boden, meinte sie. Und da kamen so viele Leute, die haben alle Geschenke gebracht. Aber Christoph, die haben getan, als wäre das ihr Zuhause. Ne? Also sie wurden überrascht. überrannt. Ne? Und, aber der Punkt war, da war meine Neugier geweckt. Und also ihre Mutter und der Partner von ihrer Mutter, die haben mir dann die erste Atemübung beigebracht, ne? Eine yogische Atemübung. Und also an alle da draußen, das ist hat wirklich eingeschlagen. Also ich kann mich erinnern, ich bin immer noch so ein bisschen gejoggt, ne, um so ein bisschen, und dann bin ich abends dann laufen gegangen und es ging viel, viel besser. Ich kam den Berg hoch und der Punkt war aber, ich habe gemerkt, das hat einerseits eine mentale Wirkung, aber vor allen Dingen hat sich plötzlich etwas in mir begonnen zu entspannen.
Mhm. Und du hast da erzählt, ja, dass du vorher auch durch dieses ganze Training, was du bei Physiotherapeutisch gemacht hast, dass du immer, dass du zwar kräftig, ja, wurdest, Muskeln bekamst.
Genau.
Entschuldigung, aber die Spannung immer weiter
zunahm. Und ich meine, ich kannte ja damals einen gewissen Roland Liebscher-Bracht noch nicht. Und bei uns beim Fußball, was wir Stretching gemacht haben, ja, da gehst du so und dann bewegst du dich so ein bisschen rein, hin und raus und so, vielleicht 20 Sekunden, machst es auch nur, weil der Trainer es sagt. Du hast da nicht so diesen Bezug zu deinem Körper wirklich gefunden. Ich glaube, ich hatte das für mich schon auch entwickelt, aber da war überproportional viel Kraft, nicht so viel Dehnung sicherlich drin.
Ja, ja.
Aber ich glaube, weißt du, ganz ehrlich, wenn ich jetzt zurückblicke, dieser Unfall, das war auch ein Ausdruck einer inneren Anspannung, die war schon vorher da. Also ich glaube nicht, dass da von irgendwoher irgendwas kam, sondern da war, in mir hat sich da etwas danach gesehnt, glaube ich, seit vielen Jahren etwas loszulassen, wirklich auch zu mir zu kommen.
Magst du diese Übung kurz beschreiben? Weißt du das noch, welche das war, diese allererste?
Die allererste Atemübung?
Ja.
Ja, die habe ich auch ganz bewusst ins Buch mit reingenommen. Das ist der Blasebalg.
Okay.
Das ist der Blasebalg. Und zwar...
Beschreib doch mal kurz, einfach nur, dass die Leute sich was vorstellen
Also wenn jemand mitmacht, also im Grunde genommen, ne, also der Atem hat, und das ist ja...
Kannst du das so beschreiben, dass man kurz mal machen kann?
Ja.
15, 20 Sekunden?
Ja, ja, ja.
Dann beschreib doch mal.
Also an alle, die jetzt kurz zuhören, bitte nicht beim Autofahren, ja, weil idealerweise Augen zu.
Ja.
Du kannst dich aufrecht sitzen. Wichtig bei den ganzen Atemübungen, dass der Rücken frei ist. Ich ruck auch ein bisschen vom Stuhl.
Ja.
Weil wir nutzen ja in der Regel nur so 30-40% der Lungenkapazität.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und wir machen jetzt eine Übung, die den Sympathikus aktiviert,
mhm,
leicht auch den Parasympathikus, das heißt, das autonome Nervensystem wird aktiviert und das ist ja genial. Ne?
Mhm.
Ich kann eben nicht willentlich sagen, ich entspanne mich jetzt ganz doll, zum gewissen Grad ja, das ist eine autonome Funktion.
Mhm.
Also was du machen kannst, ist Folgendes, du setzt dich aufrecht, nimmst beide Hände mal genau so locker flockig zur Seite.
Genau so, weil viele sehen ja nicht.
Ja, viele sehen nicht. Also was ich jetzt gerade tue, ist, meine Hände sind in einer lockeren Faust vor der Schulter. Ja?
Und die Arme stark gebeugt.
Die Arme stark gebeugt, die Schultern trotzdem noch entspannt.
Mhm.
Und wenn ihr wollt, habt doch ein Lächeln auf den Lippen, das hilft nämlich, muss ich auch lernen, auch Bewegung kann Spaß machen. Und jetzt mit dem Einatmen gehst du hoch mit den Händen und öffnest sie. Ja? Also als ob du einen Klimmzug machen würdest.
Mhm.
Und mit dem Ausatmen lässt du die Hände nach unten fallen und atmest aus. Und wir atmen, ganz wichtig, durch die Nase. Mund ist geschlossen. Ist zum Beginn vielleicht unangenehm, aber wenn wir durch die Nase atmen, werden viele 100 Nervenkanäle aktiviert, die ins Gehirn gehen und wir können mehr Sauerstoff aufnehmen. Ganz spannend. Also jetzt lockere Ausgangsstellung, Schultern also entspannt, lockere Faust vor deinen Schultern, die Hände angewinkelt. Du kannst jetzt gerne die Augen schließen.
Mhm.
Atme mal, ohne die Arme zu bewegen, durch die Nase ein und aus. Und jetzt hoch, eins, aus, ein, aus.
Und beim Hoch einatmen, gell?
Ja, ein, aus, ein, aus. Hände öffnen und schließen, öffnen und schließen. Und atmen durch die Nase, Mund ist geschlossen. Ich schließe jetzt auch hier die Augen. Weiter. Drei, zwei, eins. Und jetzt kannst du deine Hände auf die Oberschenkel legen. Handinnenflächen zeigen nach oben. Kannst die Augen geschlossen behalten. Und es ist immer gut, so einen Moment die Empfindungen im Körper zu beobachten. Es kann sein, dass sich das sehr angenehm anfühlt. Vielleicht fühlst du dich sogar ein bisschen schummrig, schwindelig. Du nutzt jetzt mehr von deiner Lungenkapazität, was vielleicht ungewohnt ist, aber gut tut. Und deshalb diese Empfindungen. Und in der Regel machen wir es dreimal, wäre das okay? Oder einmal und dann
reicht. Ich denke, wir haben es mitbekommen, oder?
Wir haben es mitbekommen. Wenn euch das angetriggert hat, macht es 3x15.
Ich wollte gerade sagen, darf ja jeder für sich selbst dann mal machen.
Ja.
Und ich muss sagen, mit meinem Sprung nach vorne um ganz, ganz viele Jahre.
Ja.
Ich mache es regelmäßig, ist halt auch schon drei Jahren, glaube ich. Gell? Und es tut einfach nur gut. Also probiert es bitte aus, probier es aus.
Und das ist ja nur eine Übung. Ne? Das ist ein ganzes System schlussendlich, wie du verschiedene...
Aber das war die erste.
Das war für mich die erste.
Das war die erste und die hat dann in deiner verunfallten Muskulatur mit diesen ganzen Schockzuständen, da muss ich kurz was zu sagen, gell? Um für die Zuhörer das nachzuvollziehen. Wenn sowas passiert, was Christoph da passiert ist, oder auch bei anderen Unfällen, Stürzen oder anderen Dingen, und der Körper schützt sich dann dadurch, dass er alles festhält, alles anspannt, damit er sich bloß nicht verletzt.
Ja.
Und diese Schutzspannungen, diese sogenannten, die bleiben im Körper drin. Ja. Aber offensichtlich ist beim Christoph Folgendes passiert, dass er durch diese Atmung dann einen Teil dieser aufgebauten Spannung schon wieder loswerden konnte. Und das wäre im Grunde genommen genau das, was dann bei uns auch in der Schmerztherapie dazu führt, dass die Leute ihren Schmerz loswerden.
Ja.
Indem halt auf eine andere Art und Weise, nicht durchs Atmen, sondern durch die Osteoporosur oder auch durch diese Übungen, ganz gezielt die Spannung gelöst werden, die dafür sorgen, dass man sich so mies fühlt. Und Christoph hat halt eine allgemeine Atemübung gemacht, wo die allgemeine Körperspannung runterging, weil Parasympathikus ist ja ganzkörperbezogen und nicht auf Einzelteile beschränkt. Und das war aus meiner Sicht so der Effekt, der da stattgefunden hat. Aber es ging ja noch weiter.
Genau, im Grunde genommen, waren die Rückenschmerzen jetzt nicht weg, sondern, aber es war so, ganz ehrlich, es hat mich fast schon geschockt, ne? Dass so eine kleine, das ist ja eine Mini-Übung, und vielleicht denkt er jetzt auch, Moment mal, easy, ne? Hände hoch und runter, was soll das schon? Dass das einen Effekt hat.
Und Gleitwirbel, was passiert ist. Und das muss operiert werden.
Genau.
Und dann kommt so ein einfaches Atmen.
Genau. Also, aber das hat meine Neugier geweckt. Ich hab dann gesagt, ich will diese Techniken lernen. Und das werde ich auch nie vergessen. Also, weißt du, so ein richtiges Seminar. Und dann meinte das Ehepaar, eben der Eltern von meiner Freundin, meine Herr Christoph, ja, wir unterrichten das ja schon, aber uns fehlen die Studenten. Ja, also keiner interessiert sich in der Schweiz für diese Techniken. Wenn du es willst, musst du ein Seminar organisieren. Da habe ich tatsächlich mein erstes Seminar selber organisiert, meine Freunde mobilisiert.
Ach komm.
Ja.
Und die waren dann diese
Uni, genau, ich erinnere mich, meine Freundin war dabei und Freunde und so. Und dann haben wir da sehr, sehr schön einen ersten Kurs gemacht. Das war auch spannend, vielleicht eine kleine Anekdote. Ich habe dann im Seminar haben die Leute so abgefahrene Erfahrungen gehabt und so. Das war ein ganzes Weekend. Ne? Und ich habe jetzt per se nicht so viel gespürt, gerade, ne? Vielleicht auch als Zappel-Philipp gedacht, ja, also so weit geht es bei mir nicht. und da bin ich abends dann, meine Neffen waren frisch geboren. Übrigens hat der jetzt selber, mein ältester Neffe hat gerade Kinder bekommen, aber der war neu geboren und so. Und meine Schwester sagte, kümmere dich um ihn, ja, abends, sie wollte ins Kino. Und das war immer so, ich hatte den Eindruck, meine Neffen, die sind unruhig, ja, also, weil ich konnte die nie kontrollieren. Einer geht da, weißt du? Und ich bin dahin geradelt, habe gedacht, ja, heute wird es wieder ganz hektisch. Und dann kam ich an, meine Schwester geht raus, die beiden krabbeln auf meinen Schoß, gucken mich an und die waren ganz ruhig. Und dann habe ich gemerkt, aha, Halleluja, ich bin ja ruhig. Ich bin ruhig. Und weißt du, so oft ist ja die Welt nur eine Reflexion von unserem eigenen Zustand. Und dann habe ich schon gemerkt, aha, da geht was ab und am zweiten Tag mehr. Und ich habe dann mich eingeschrieben für ein Silence Retreat von einer Woche, weißt du?
Das war auch noch in der Schweiz war
alles. In der Schweiz, ja. Mhm. Und zwar wusste ich nicht, dass, ich habe mich eingeschrieben, weil ich hatte mir schon lange vorgenommen, dass Weihnachten 94, ich hatte immer einen tiefen Bezug zu Weihnachten und das sollte was Spezielles werden. Und dann habe ich mich zu diesem Seminar eingeschrieben und wusste gar nicht, dass der Sri Ravishankar selber dieses Seminar leiten wird. Der kam dann wieder, ja, und das war eine Woche sogar mit Silence, mit Meditation, mit Atemübungen. Und da muss ich sagen, relativ gegen Ende des ganzen Dings, des Seminars, da habe ich eine Erfahrung gemacht von unbekannter Dimension. Da habe ich zum ersten Mal so einen Frieden, so eine Liebe in mir erfahren, so eine Ruhe von der Qualität, die ich nicht kannte. Ja. Mhm. Und ich kann mich gut erinnern, das war so ein Assistenztrainer von ihm, da bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, jetzt habe ich es. Und es hat mich so, was ist das richtige Wort, berührt, inspiriert, dass ich mir dann gesagt habe, das mache ich jetzt ein halbes Jahr jeden Tag. Und da habe ich die Sky-Atemtechnik erlernt. Ja, das ist eine großartige Atemtechnik, die eben Herr Schrische entwickelt hat und die dann wirklich ein halbes Jahr jeden Morgen praktiziert.
Was da passiert mit deinen Rückenschmerzen?
Da bin ich dann quasi zum Yogi geworden. Mit den Rückenschmerzen, wo ich dann angefangen habe zu praktizieren, das war wirklich Roland, das war abgefahren. Wenn ich dann, ich habe das dann auch sogar, ich hatte damals eine Freundin und sie hatte ja auch das Seminar gemacht und habe ich gesagt, ich mache jetzt die Übung, ich habe die Augen geschlossen, die Übung gemacht, ich habe, guck zu, wie ich die Übungen mache, weil ich habe richtig gespürt, wie sich etwas in mir aufrichtet. Ja.
Aha.
Und natürlich konnte sie von außen gar nichts sehen, ne? Aber ja. Ich hatte immer das Gefühl, da richtet sich was aus. Gleichzeitig hat sich etwas angefangen zu entspannen.
Ja.
Und das war dann so der Beginn von einem graduellen sich Verbessern. Und schlussendlich der wichtigste Punkt war, dass ich 97 bin ich nach Indien gereist. Ich wollte wissen, wo kommen diese Techniken her.
Ja, ne? Aber nochmal zu den Schmerzen. Die waren da ganz weg, waren gut gemindert, waren unter Kontrolle irgendwie. Die waren
extrem gemindert. Also es war dann schon so, dass ich im Grunde genommen, ich glaube, ich habe Selbstwirksamkeit erlernt. Ich habe da gemerkt, aha, in mir drin, der letzte Teil dieser Spannung, der kam von innen her, es hat sich wirklich gemerkt, weißt du, guck mal, wenn wir angespannt sind, zieht sich ja alles in uns
klar,
zusammen.
Klar.
Das Bewusstsein schon.
Und bei so einem Unfall erst recht.
Ja,
ja, genau. Bei so einem Unfall erst recht. Und wenn dann noch die mentalen Dinge dazukommen.
Genau.
Also der Unfall dann schon örtlich auch bezogen.
Ja,
ja, da wo halt der Körper gegenarbeiten musste, da sind die größten Spannungen drin.
Ja.
Aber wenn das da allgemein sich auch noch dazu addiert,
ja.
Dann bist, und dann noch diese ganzen Kraftübungen,
genau,
ja. wo auf denen du verzichtet wurde,
ja.
Das gibt ein Bild.
Plus
das
ist dann auch noch
nicht nachvollziehbar.
Ja, plus noch die Frage, wohin? Ja, also was
genau.
Wo gehöre ich hin?
Berufliche Aussicht.
Dieses Setting war ja weg. Genau.
Und
ja.
Du hast dann deine Lehre mittlerweile fertig gehabt?
Genau, ich habe dann meine Lehre fertig gemacht schlussendlich das auch noch genießen können und so das mit Leben erfüllen können. Aber ich habe dann, nach dem Unfall habe ich angefangen zu lesen, Roland. Ich habe dann Siddhartha gelesen, also Hermann Hesse und
Siddhartha
so.
Habe ich meine Abi-Arbeit
geschrieben.
Nee, jetzt.
Ja, 100%.
Also hier.
Ja, tatsächlich. Also ich kann mich vergessen, weißt du, die Banklehre, mittags habe ich mich dann irgendwo auf eine Bank gesetzt und habe gelesen. Ich habe irgendwie 1000 Seiten Dostojewski verschlungen und so weiter. Und dann, ich wollte tatsächlich, also mein Gedanke war, du wirst jetzt Schriftsteller, mal so einen kurzen Moment.
Ah, ja. Das ist neu.
Ja.
Das wusste ich noch gar nicht.
Schriftsteller. Das war aber so ein Gedanke. Sehr und dann habe ich mir gedacht, jedenfalls, ich will studieren. Und dann habe ich halt dann auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht.
Mhm.
Das habe ich dann.
Und was hast du studiert? Aber das war, da warst du,
da, also Abitur.
Das war nach diesem Seminar, als Schrischi zum
genau.
zweiten Mal kam.
Ja, genau. Also ja. Studieren habe ich dann begonnen, 94, genau.
Mhm.
Und das Ding ist, ich hatte mein was beruflich, Fußball war das eine, aber mein Vater, der hatte ein sehr erfolgreiches Business aufgebaut. Er wurde geboren ohne jede Mittel. Also die Eltern hatten nicht mal das Geld für meinen Vater, dass er mit dem Tremli, wie wir das in der Schweiz nennen, mit der Bahn irgendwie zur Schule gehen konnte, musste immer laufen. Und der hatte sich mal in den Kopf gesetzt, dann, dass er wirtschaftlich erfolgreich wird. Das hat er geschafft, hatte da so ein Imperium aufgebaut. Und er wollte halt, dass ich das übernehme. Und ich habe ihm dann aber relativ bald, auch schon relativ, als kleiner Junge. So
was für ein Imperium war das?
Also Imperium, aber für ihn, also es war so, das waren Privatschulen, die größten in der Schweiz und viele Schulen halt dann auch aufgekauft und so in Schweiz, in Deutschland, in Frankreich.
Was wurde da unterrichtet an diesen Schulen?
Ganz unterschiedlich. Es begann, das war lustigerweise, es war zu Beginn Abitur für Erwachsene.
Also, ah, okay.
Und dann aber später alle Arten von Ausbildungen und so.
Mhm.
Und er wollte halt, dass ich das übernehme und ich habe ihm relativ bald, mit 14, 15 gesagt, dass ich das nicht tun werden könne, weil ich wusste, jenseits des Fußballs, ich habe mir das auch gesagt, ich werde mal irgendwas tun, was ich lieben werde, was sich nicht wie Arbeit anfühlt und das, was auch meines sein wird. Und das hat ihm natürlich wehgetan, aber da war ich irgendwie, das war klar in mir. Aber dementsprechend wichtig war es halt beruflich, was zu finden, was mich erfüllt. Und das nicht zu haben, hat mich auch unter Druck gesetzt. Ja.
Klar,
ich war auf der Suche nach etwas, der Anspruch war ja so hoch. Ne? Es war ja nicht nur Geld verdienen, sondern da war ein anderer Anspruch. Und dann habe ich alle verschiedenen Studienrichtungen mir so eine Woche mal angeschaut und bin dann bei Psychologie hängen geblieben und habe dann Psychologie studiert in Basel. Und nach dem Hauptstudium quasi, dem Grundstudium, bin ich dann 97 nach Indien. Genau, ja.
Okay, und du hattest zu Schrischi dann schon persönlichen Kontakt, er kanntet euch und er wusste, wer du bist?
Ich bin dann nach Indien gereist, einfach mal so, weißt du, ohne Anmeldung, ohne nichts, ich wusste auch gar nicht, wo ich hinreise.
Aber du wusstest, wo er irgendwie
gelebt hat. Ja, ich hatte wirklich die Adresse,
Und indische Adresse, auf, ja, auf dem Zettel die indische, ja, ja, Adresse.
Ja, wirklich.
Gab es da Straßennamen oder wie,
ja, war das? Ja, Straßennamen, und zwar 21. Kilometer außerhalb von Bangalore.
Ja.
Irgendwie eine Ahnung und so. Und das Ding ist, ich hatte, mein Vater war so ein Hobbypilot, als wo ich Kind war, bin ich dann häufig mit ihm geflogen. Und dann eines Mal hat es gestürmt und gewittert. Und da hatte ich als Kind das Gefühl, wir stürzen ab.
Ne? Ja, ja.
Und dann habe ich damals erklärt, ich werde nie wieder fliegen. Also ich bin nie wieder bei meinem Vater oder irgendwo in ein Flugzeug gestiegen.
Ja.
Aber ich wollte dann nach Indien. Ich hatte wirklich so einen inneren Ruf, da nach Indien zu gehen. Das war wirklich wie so ein Calling. Und dafür habe ich dann halt meine Angst überwunden.
Und ich wollte gerade sagen, mit dem Fahrrad nach Indien geht auch rein.
Genau, ich habe mir alles wirklich überlegt. Und ich habe dann tatsächlich so einen Tag, bevor ich geflogen bin, eine Party gemacht. Alle, also die entferntesten Bekannten und Freunde eingeladen. Das waren so 120 Leute, kamen zusammen. Und ich habe für 2 Wochen wollte ich nach Indien. Ne? Aber für mich in meinem Innersten war das wie Abschied, weil ich hatte so eine Flugangst. Ne? Und
so nach dem Motto, wenn ich abstürze, muss ich nur mal gefeiert haben.
Ja.
Wahnsinn, schön.
Mhm. Ja, das war meine, und meine 2 besten Freunde haben mich da, und ich dachte, ich buche Swissair, ne? Also da vielleicht überlebe ich. Oder bin ich dann, und dann bin ich nach Indien.
Lufthansa war keine
Option. Und damals Swissair noch eine gute Marke, und dann bin ich nach Indien und bin für 2 Wochen hin und bin aber ein halbes Jahr geblieben. Und
weil, dann musst du beschreiben, du kamst
ja,
da an.
Ja.
Welcher Flughafen? Bangalore?
Nee, in Bombay. Damals gab es noch nicht direkt. Und also wer heute nach Indien geht, die Flughäfen, würde ich mal sagen, besser sind. Also,
kann ich bestätigen. Ja, also, kann ich bestätigen. Ja. Eine andere Welt. Eine andere Welt. Ja. Also wir sind ja hier in Frankfurt, und Frankfurt ist eigentlich ein sehr großer Flughafen, aber das verglichen, ich will da jetzt nicht irgendwie zu negativ werden, ja, aber es ist ein Unterschied.
Es ist ein Unterschied. Ja. Aber damals war das also ich konnte nicht glauben, was ich sehe. Das ist Tohuwabohu aus meinen Schweizer Augen betrachtet. Und
Menschenmassen,
wirklich. Ja. Also ich hab das Gefühl, wo komme ich hier zur Ruhe, weil so viel mehr Menschen. Und ich hatte ja nichts gesehen.
Aber schreibt, du bist da gelandet,
genau,
und dann bist du jetzt da umgeben von lauter Indern.
Ja, ja, ja. Und mitten in der Nacht musste man damals noch den Flughafen wechseln, von international zu domestic.
Ah.
Und dann von Bombay nach Bangalore fliegen.
Ja.
Ich kam da an, komplett verloren. Und
dann war der nächste Punkt jetzt. Yeah. Bangalore gelandet, auch wieder viele Massen und so, yeah, und so weiter und so fort.
Yeah. Und dann mit so einem Bus.
Bist du nachts gelandet, tagsüber?
Ich bin nachts gelandet, ja. Und dann, also in Bombay, dann früh morgens dann in Bangalore angekommen. Und ich konnte gar nicht glauben, was ich sehe. Weißt du, auf der Straße Kühe und dieses Leben, die Leute sitzen da draußen. Und so ein Tag ungefähr war das mir so fern, dass ich wirklich dachte, ich reise sofort wieder zurück. Also es war nicht so, dass ich da angekommen bin und gedacht habe, das ist meine Welt, gar nicht.
Ja.
Sondern es war so ein Schock.
Ich wollte gerade sagen, für den Durchschnittsschweizer, der Schweizer Präzision und Ordnung und so gewohnt ist, ist schon erwachender wahrscheinlich.
Ja, gell? Ja. Aber
dann kamst du an, hast diesen Zettel gehabt mit 21 Kilometer außerhalb.
Genau.
Aber in welcher Richtung außerhalb? Das wusstest du auch.
Ja, Kanthapur Road nannte sich das. Ich habe dann ein Taxi noch bestellt, bin da raus und bin dann aber gelandet tatsächlich in der Natur. Ne? Also das war der erste Moment, wo ich mich wohlgefühlt habe. War nicht mehr Stadt, sondern da war einfach nur Wald und Wiese und es war wunderschön. Viele Blumen, halt eben ein Yoga-Zentrum.
Also da gab es ein Yoga-Zentrum von ihm schon?
Genau, da gab es ein Yoga-Zentrum von ihm.
Ah, okay. Und das hast du auch dann gut gefunden?
Das habe ich gut dahin gefunden. Und,
Hallo, hier bin ich.
Und da war so eine Abendveranstaltung mit Meditation. Und da wurde dann angekündigt, dass Sri Ravishank am nächsten Tag verreisen würde. Und dann dachte ich, was, jetzt reise ich extra hier hin und der ist gar nicht da und so. Und dann habe ich etwas gemacht, was mich selber überrascht hat. Ich habe dann irgendwie hat mich jemand erkannt, der mich aus Deutschland und der Schweiz irgendwie schon mal gesehen hatte und gesagt, du, der Schrische geht morgen weg, du kannst ihn sicherlich noch sprechen. Und dann bin ich hin und habe ihn einfach gefragt, du, könnte ich mit dir mitreisen? und dann bin ich tatsächlich mit ihm so durch Indien gereist.
Ja, aber wie war eine Reaktion?
Er meinte einfach, yes, no problem. Ja.
Okay.
Ja. Und dann habe ich so eigentlich in Indien kennengelernt und das war kulturell für mich auch eine wunderbare Sache. Also ich fühlte mich.
Muss er beschreiben. Also, er hat ja seine Hotels oder seine Leute, wo er schlafen kann und so. Und der hat dich dann einfach mitgenommen, als er ist dabei. Und
ja, das, also wenn du es genau wissen wolltest, es war
ja klar, ganz genau.
Also haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber das ist, war ziemlich also wild, weil ich habe dann so eine Nacht verbracht. Ne? Ein indisches Bett war damals also ziemlich anders. Also da kannst du auch am Boden schlafen und ganz anders erleben. Aber ne, die Grillen, die du hörst also die Natur. Und am Morgen, ne, mit Jetlag wache ich auf, jemand klopft an meine Tür und sagt, du musst zum Flughafen, es geht weiter. Und was ich dann nicht wusste, ist, dass Shri dann mit dem Flieger verreisen sollte. Und die hatten tatsächlich für mich organisiert, dass ich da mit kann. Und dann saß ich also nicht in einem Swiss Flight, sondern in einer indischen Maschine und war mir dann sicher jetzt, also dass ich das, so viel Glück kann man nicht haben und so weiter und so fort. Aber tatsächlich war das so ungefähr der letzte Flug, wo ich dann Flugangst hatte. Ich bin dann hoch, habe diese Angst nochmal so für mich ganz stark erlebt. Ich hatte als Jugendlicher oft Ängste eigentlich, auch vor Dunkelheit. Und wo ich dann so die Augen aufgemacht habe, war das weg. Also das war mal schon mal was ganz Verrücktes. Ich habe dann, wo ist diese Angst? Die war weg. Und dann bin ich, glaube ich, in eine Phase gekommen, als Mensch auch, ne, als junger Mensch, wo ich einfach das Leben anders nochmal kennengelernt habe, das Leben in beide Hände genommen habe, mich in die Fluten geworfen habe und unglaublich viel lernen und wahrnehmen durfte. War großartig.
Ihr seid dann in Indien kreuz und quer geflogen.
Genau. Quasi. Und es ist, ne, er hatte natürlich abends immer so Vorträge. Das waren so 30.000, 40.000 Leute.
30.000, 40.000?
Ja, das war
damals schon.
Ja.
Ach du lieber. Ja.
Aber übernachtet immer bei Leuten, die das organisiert haben, nicht im Hotel.
Ja.
Und dadurch habe ich natürlich auch die indische Küche anders nochmal kennengelernt, finde ich ja sehr gut.
Klar.
Aber auch einfach mehr mit, also ich war jetzt nicht Tourist, sondern ich habe das halt ein bisschen kennengelernt als. Einfach so.
Das war eine super Situation.
Ja, weil, sehr
außergewöhnlich. Alle haben ihn verehrt, du warst dabei, also wurdest du auch positiv praktisch
da empfangen. Ja, und er ist ein ganz simpler Typ. Ne? Also der hat dann, wenn man mal Reis gefragt hat, wer braucht irgendwie einen Kokosnuss oder so, wirklich ganz.
Sag mal, und was haben deine Rückenschmerzen zu dem Zeitpunkt gemacht? War das ein Thema?
Ja, also das Ding ist, ich bin dann so rumgereist, fast 2 Monate, ja, also, und dann bin ich zurück. Und da war ich in diesem Yoga-Zentrum und damals war das so, da war nicht viel los.
In welchem
Yoga? In Bangalore.
Bin durch
Indien gereist, auch nahe der Himalayas. Das war wirklich großartig, in Rishikesh zurück. Und dann habe ich da halt dann gelebt in diesem Yoga-Zentrum und habe am Morgens natürlich meine Übungen gemacht, mittags, abends. Das war schon mal phänomenal. Aber der Punkt war, alle, die da länger geblieben sind, haben irgendwas mitgeholfen. Und damals hieß natürlich mithelfen, nicht irgendwie Internetseite pflegen.
Ja.
Das war damals ja erst so überhaupt im Entstehen,
sondern
physisch was anpacken.
Yeah.
Und physisch anpacken konnte ich dann mal nicht. Und dann aber ich wollte ja irgendwie mitmachen. Ne? Und dann bin ich dahin und ich sollte irgendwie so ein Gebäude renovieren. Ich hatte schon immer 2 linke Hände, muss man sagen, aber Gebäude renovieren. Aber ich wollte das. Und dann habe ich 20 Minuten renoviert und hatte meine Schmerzen. Ne? Und ich wollte natürlich nicht reingehen in die.
Und dann also musstest du aufhören sozusagen.
Musste im Grunde genommen aufhören, ja. Und das war so natürlich ein Downer, ne? Da habe ich mich sehr out gefühlt und irgendwie, also im Sinne, ich konnte nicht mitmachen. Und dann gab es einen Moment, wo ich dort am örtlichen See so meine Übungen gemacht habe.
Ist das der See, den ich auch kenne?
Ja.
Verrückt, ja.
Ja, und da habe ich meine Übungen gemacht und das war für mich.
Also Übung heißt dann eine
Atemtechnik. Ich habe zuerst ganz viel Körperübung gemacht. Und wenn man sich mal überlegt, ne, wie Yoga entstanden ist, Yoga als die Yoga-Körperübung.
Mhm.
Ja. Das ist ja so, dass sie übertragen, dass die Yogis innere Erfahrungen hatten, von angenehme innere Erfahrungen und gemerkt haben, das drückt sich auch in körperlichen Bewegungen aus, ganz natürlicherweise. Ne? Mhm. Also der Körper als Ausdruck einer inneren Erfahrung. Und dann haben die gesagt, okay, ich zeige meinen Studenten quasi die körperliche Bewegung, damit sie die innere Erfahrung machen können.
Mhm,
macht ja Sinn. Und ich habe natürlich outside in diese Übungen erlernt, die mal gemacht. Und dann hat es einen Moment gegeben, wo ich richtig Bock hatte, dass mein Körper selber, also einfach in Übungen zu gehen, die ich noch gar nicht kannte. Und irgendwann hatte ich wieder das Gefühl, der Körper bewegt sich selber, weißt du?
Mhm.
Das war so ein Moment, wo ich einfach ganz intuitiv mich bewegt habe.
Mhm.
Dann habe ich meine Atemübung gemacht, mich hingelegt und danach kam einfach eine Entscheidung in mir hoch und die Entscheidung war, ich werfe alles weg, weißt du, ich hatte dann auch so Einlagen und man hatte gemessen, meine Beine seien unterschiedlich lang. Und
ja,
so.
Ja, ja, das kennt man ja alles heute.
Und bin noch mit diesen Dingern da in Indien rumgeworfen. Ich habe alles weggeworfen, ich bin nur noch barfuß gelaufen. Ich habe gesagt, und ich arbeite jeden Tag. Mhm. Das hat mich wirklich, das war eine Kraft in mir, das habe ich eigentlich nie vorher erlebt. Und dann bin ich da am nächsten Tag eine halbe Stunde, am nächsten Tag eine Stunde. Du, wo ich gegen Ende konnte ich 8 oder 10 oder 12 Stunden körperlich arbeiten. Und wo ich zurückgekommen bin in die Schweiz.
Einfach über das Aktivieren.
Ja, ich habe dann aktiviert.
Ich will jetzt arbeiten.
Ich habe aktiviert,
okay,
ja.
Okay,
ich habe aktiviert und aktiviert nicht. Das kam nicht von einem. Ich glaube, weißt du, im Außen kann ja das gleich aussehen. Du kannst aktivieren und mit dem Kopf durch die Wand gehen und etwas erzwingen, was nicht sein soll. Oder du kannst aktivieren aus einer inneren Freiheit heraus, aus einer Freude heraus, weil du Bock aufs Leben hast, weil du bereit bist, auch zu akzeptieren deine Grenzen. Und ich war in diesem Space drin. Und dann, das war natürlich eine Freude für mich, also mehr als eine Freude. Das war, ich habe diese Fotos noch, boah, ich habe das abgefeiert, da zu helfen und diesen Körper wieder zu gewinnen. Und
ja, ja, ja.
Weil ich dann denke, ehrlich gesagt, ziemlich emotional. Das war unglaublich schön, ja.
Unglaublich. Und deine Rückenschmerzen haben so abgenommen, wie du immer mehr gearbeitet und geatmet hast,
genau,
und Übungen gemacht hast.
Genau.
Okay.
Und wo ich zurückkam, habe ich wieder Fußball gespielt, Tennis gespielt, alles.
Das war dann wann? Wie alt warst du da?
Dann ab 98, da war ich 26.
Also du hast, wir haben ja ein Thema jetzt, das sich ein bisschen durch den Podcast durchzieht.
Ja.
Also du hast damals dann über diese Erfahrung auch gut hinnehmen können, akzeptieren können. Das ist eine Sache, die dich so geplagt hat, dass du eigentlich schon gesagt hast, älter als 30 möchte ich gar nicht werden, weil du nicht damit gerechnet hast, dass dann irgendwas positiv passiert. Das ist dann geschehen, das konntest du auch annehmen.
Ja.
Also hattest du das Problem, was eventuell Leute auch haben, mit Schmerzen plötzlich weg sind, das hattest du da in der Situation
nicht? In dem Moment nicht, nee.
Okay.
Nee, das kam dann später.
Ja, ich wollte gerade sagen, wie ging es dann weiter? Also du warst ja eigentlich, dann hast du wieder Fußball gespielt, wie lange ging das dann?
Also Fußball als Hobby, ne? Aber ich
als Hobby, also nicht mehr?
Nee, also da habe ich nie mehr dran
gedacht. Der Plan war auch dann weg?
Der war längst weg. Ja. Der Zug war auch abgefahren und das habe ich dann, in dem Moment, wo ich da mal das Ding angenagelt habe, die Fußballschuhe, war das weg.
Okay.
Nee, aber einfach, ich konnte das machen, was ich wollte. Ich konnte Leuten beim Umzug helfen. Ich konnte einfach diesen Körper wieder feiern. Und
du hast dann in der Schweiz zurück was gemacht? Was war dann dein?
Ja, dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich mir tatsächlich überlegt, was machst du jetzt? Und dann war war es eigentlich klar. Ich habe mir gesagt, ich möchte das, was ich hier erlebt habe, in diesem Setting jetzt, in meinem Schweizer oder europäischen Umfeld, möchte ich das vermitteln. Ich wusste noch nicht, wie und wo. Also das wusste ich noch nicht. Ich war ja auch, habe mich ausbilden lassen zum Seminarleiter da in Indien. Wusste noch nicht, wie und wo, aber das war schon klar, dass ich das machen würde. Und dann habe ich noch so ein bisschen gearbeitet, mich so wieder integriert quasi. Natürlich viel Zeit mit Freunden verbracht und so.
Und wie alt warst du nochmal genau?
26.
26 dann. Okay.
Genau.
Ja. Und wie ging es weiter?
Ja, und dann dauert es so ein bisschen ein Jahr der Orientierung. Dann habe ich halt angefangen, Seminare zu unterrichten. Und zuerst nannte sich das also als Yoga-Stress-Management an Universitäten habe ich unterrichtet. Und zwar im Bereich Sport. Ich bin im Bereich Sport zurückgegangen und habe halt diese Atemtechnik, auch die Sky-Technik eben vermittelt. Und da plötzlich auch gemerkt, wie viel Freude mir das macht. Das hätte ich gar nicht gedacht. Und ich glaube, der entscheidende Moment, also um diesen Bogen zu spinnen, ich habe ja nach einer Berufung quasi, würde ich heute sagen, gesucht. Ich wusste, ich möchte mal was machen, was ich wirklich liebe.
Ja, genau.
Und ich bin dann als Seminarleiter eingeladen worden nach Saudi-Arabien von der Königsfamilie, das ist eine wilde Geschichte, und war da bei einem der Prinzen und habe ihn unterrichtet und seine Familie und so, bin fast 2,5 Monate dort geblieben. Der Punkt ist aber, dass er dann irgendwann meinte, hey, das ist überhaupt nicht im Konflikt mit meiner Tradition, meiner Religion, ich will, dass du das meinen Leuten im Land auch unterrichtest. Und dann habe ich zum ersten Mal dort ein Seminar unterrichtet im Corporate Setting, also für Top-Leader im Business. Das war die Citigroup, das waren die Führungskräfte der Citigroup vom Mittleren Osten. Und Ich war, wenn ich so kurz...
Christoph, 26?
26 ja. Oder 27. Ich hatte ja. ein langes Haar ja, und war halt wirklich so ein bisschen noch so der Typ wild. Ne? Und dann habe ich mir so überlegt, na Moment mal, jetzt für diese Top-Leute, musst du ja gut aussehen, bin zum Friseur.
Ja, ja.
Und habe dem Friseur dann haben wir kurz gesagt, ja bitte, schneide mal so ein bisschen ab.
Ja, hast du so gezeigt.
Ich
ja.
auf Englisch, er Arabisch nur.
Ja.
Dann habe ich mir gedacht, na, wenn er schneidet, schließe ich mal die Augen, mache ich sie auf und das war übrig.
Und der, klassisches Missverständnis.
Der Punkt war, wo ich dann vor dieser Mannschaft stand. Ich meine, ich war irgendwie 70 Kilo schwer, hager. Ich sah jetzt aus wie ein 18-Jähriger und ich werde es nie vergessen, in der ersten Reihe flüstern die zueinander zu, sag mal, ist das der Trainer? Das ist noch ein Kind. Und ich so losgelegt, ne? Und ich meine, ich kann euch eins sagen, damals noch Atemtechniken in Saudi-Arabien zu unterrichten, ist nicht das, was jeder erwartet, dass es passiert. Es war wirklich, man muss das gut, auch wissenschaftlich schon einführen. Aber ich kann dir sagen, nach einer Stunde oder so habe ich gedacht, genau dafür bist du geboren worden. Und zwar im Sinne von...
Wahnsinn, toll.
Ja, ich hatte Gänsehaut. Ich habe gedacht, weil ich wusste genau, was ich zu tun hatte, ich wusste, wie ich mit ihnen zu sprechen hatte. Und zwar ist nicht, dass ich gedacht habe, ich bin der Beste der Welt, sondern einfach, ich bin geboren worden und zu diesem Moment an diesem Ort zu sein und das zu tun. Was übrigens... Heute würde ich sagen, wir sind immer genau dort, wo wir sein sollen. Wir müssen es nur erkennen. Und dann können wir nämlich die Momente viel häufiger feiern. Aber das war. Und dann in der ersten Pause kamen die gleichen Leute zu mir und sagen: Hey Christoph, das ist unglaublich. Zeig uns deinen Kalender, wir buchen alle deine Daten. Wir wollen, dass das gesamte Unternehmen das macht. Mein Kalender war sperrangelweit offen damals noch. Und ich habe dann tatsächlich jeden einzelnen Mitarbeiter von der Citigroup in Saudi unterrichtet. Das waren 300, das waren Gruppen von 20 und dann ging es eigentlich los. Und dann habe ich angefangen, das zu machen, was ich bis heute liebe.
Ja. Und wie ging das mit deinen Rückenschmerzen weiter?
Das mit den Rückenschmerzen war so, ich war, kann ich wirklich sagen, davon befreit und habe natürlich bin viel gereist und einfach alles machen können, was ich wollte. War immer sehr, sehr dankbar dafür. Wenn ich Tennis gespielt habe, bin ich am Platz und habe wirklich einfach der Natur, dem Göttlichen gedankt, wirklich dafür, dass dieser Körper da ist, dass ich das nochmal kann.
Tennis war ja auch so eine ganz große Sache für
dich. Ja, weil ich bin damals so, das Ding ist, ich bin so, weißt du, ich bin jede Woche gereist und dann habe ich herausgefunden, in guten Hotels, da kannst du Tennis spielen und dann war das so ein Ding, ne? Viel gejoggt, mal zu Hause mit Freunden Fußball und so. Also war alles fein. Bis ich dann, und das ist ein weiterer Bogen, aber da kennst du dann die Geschichte, mit 40 habe ich dann irgendwann, und heute weiß ich, dass es typisch ist, irgendwann habe ich so ein Kribbeln gefühlt im linken Fuß. Weil das, man muss sagen, ich habe auch immer wieder Röntgenbilder gemacht. Natürlich war das Ding genau, das war immer noch genau gleich verschoben und so weiter. Mhm. Und das ist ja das Spannende. Ne? Bei mir hat sich vom Röntgenbild her über die ganzen Jahre nichts verändert, seit ich 17 bin. Mhm. Aber das Empfinden hat sich ja immer wieder verändert. Und was wirklich zeigt, wie fluide alles ist und wie sehr wir mit uns arbeiten können. Jedenfalls hat dann so ein Kribbeln angefangen. Zuerst habe ich gedacht, das ist gar nichts. Mhm, also auch da, ne, was nicht sein kann, darf nicht sein. Da habe ich dann das so zur Seite gepusht und gedacht und so. Und irgendwann hat sich dann aber gezeigt, da ist tatsächlich mein linkes Bein, da irgendwas passiert da in meinem linken Bein. Mhm, und ich habe dann so Steifheitsgefühle gehabt, auch beim Tennisspielen oft. Und so.
Wo waren die? Wo fingen die an? Wo gingen die hin?
Das war also oft unter Belastung, einfach so ein Ziehen im linken, also im Oberschenkel hinten und dann so ein komisches Kribbeln im Fuß. Mhm. Und dann habe ich halt gecheckt und natürlich auch mich informiert, dass das natürlich sehr stark im Zusammenhang stehen kann mit so einem
Wirbelbeinen. Klar, klar. Ne? Theorie ist klar. Dass der Ischiasdermus abbekommt, ja. Warst du wieder dann bei deinen Ärzten
ja. und hast abgeklärt. Und dann hatte ich halt, die Idee, eine Kur zu machen.
Ne? Eine Kur?
Eine Kur. Und dachte, ich lass mich behandeln.
Aber wie war denn das? Weil es geht ja so um das Psychologische in dem Moment. Ja, gell? Ja. Du hattest wirklich Hardcore-Probleme.
Ja.
Dann hat sich das wunderbar aufgelöst.
Ja.
Das Leben war in Ordnung. Du hast deine Ausrichtung gefunden. Du bist angenommen worden mit einem neuen Beruf.
Ja.
Wahnsinn. Und dann fing es wieder an. Was hat denn das gemacht bei dir?
Also ich glaube, das waren verschiedene Phasen. Ich habe zuerst das gar nicht als
bedrohlich
wahrgenommen. Da kribbelt es halt. Ne? Mhm. Und wo es da war, habe ich interessanterweise, jetzt wo du mich fragst, nicht so krass wie damals, aber ich habe, glaube ich, Ich wollte es auch nicht so unbedingt wahrhaben, weil ich hatte jetzt so ein tolles Körpergefühl. Ich habe natürlich die Übung gemacht. Ich muss sagen, seit dem 17. Lebensjahr habe ich jeden Tag irgendwelche Übungen gemacht. Ne? Und ich bin ja viel durch die Welt gereist. Ich war in über 60 Ländern, habe dieses Seminar unterrichtet. Und ich habe mich immer informiert, was gibt es da für Körperübungen. Mhm. Und ich habe immer so mein eigenes Programm weiterentwickelt mit Kräftigung, mit Stretching und so weiter. Mhm. Und ich habe da also mein Repertoire intensiviert, habe rumgefragt und so weiter und versucht, da wieder ranzukommen. Mhm. Und ich habe auch oft abends, das mache ich heute noch sehr gerne, so Körperübungen gemacht, mich dann hingelegt, in den Körper gespürt. Das habe ich alles gemacht, konnte auch wieder Zugriff finden, aber trotzdem wurde es halt schlechter. Mhm. Und dann war mal so eine Situation beim Gesundheit. Ja.
Entschuldigung.
Ja, da war eine Situation beim Tennis, wo es wirklich zugemacht hat.
Ja.
Und dann habe ich mir gesagt, okay.
Zugemacht heißt?
Zugemacht, richtig zu. Also weißt du, ich konnte im Grunde genommen der ganze Muskel von hier hinten bis unten, das gesamte linke Bein war zu im Sinne von verspannt. Ne? Mhm.
Und, also Schmerz auch?
Schmerz und Steifheit, ja.
Schmerz und Steifheit.
Ja. Mhm. Und dann bin ich in so eine Kur gegangen, wo ich dachte, mit Ayurveda und so weiter. Und da war ein Physiotherapeut, den hatte ich gar nicht auf der Liste. Mhm. Und dass es das dort gibt. Und er meint, ja, kannst du hingehen. Und der hat dann mein Bein in einer gewissen Art und Weise gestreckt.
Mhm. Hast du mir schon mal erzählt, er hat es hochgehoben.
Der hat es hochgehoben. Also wenn er das
vorstellt, ich lag
und das Bein...
Und er hat es hochgeklappt.
90 Grad. Ne?
Ja.
Und ich werde es nie vergessen, ich hab ihm dann gesagt, das ist nicht gut.
Hast du intuitiv gespürt? Ja,
das ist nicht gut. Und dann meint er, du, ich bin hier der Physiotherapeut. Und dann habe ich gedacht, stimmt da nicht, Christoph. Du willst ja den nächsten Schritt machen und... Du musst auch Student sein, du musst seine Kompetenz annehmen, du musst auch bereit sein, durch eine Angst durchzugehen. Und das ist ja ein wichtiger Punkt, wenn wir noch mehr darüber sprechen, mit bei. Und, aber ich habe nicht auf mein Bauchgefühl gehört. Mhm. Ich bin dann tatsächlich so 5-6 Tage dahin und jeden Tag wurde es schlechter.
Und jedes Mal wieder das Bein
in diese Position. Und er hat richtig dagegen gedrückt, lange, lange, lange.
Ja.
Und dann war plötzlich ein Moment, wo ich kaum mehr gehen konnte. Und ich kann's
wo hier, hat das wehgetan, würde mich interessieren, aus fachlichen
Gründen? Es hat, im Grunde genommen habe ich dann überall wie Nadeln gehabt, im ganzen Bein. Also okay. Es wären Nadeln. Und dann bin ich, sogar das Gehen, das geradeausgehen war schwierig. Aber es war eigentlich es war tough. Und da gab es dann lustigerweise, also interessanterweise auch nicht so ein Zurück. Also es war nicht so, dass das plötzlich ein abgeklungen wäre und ich mache jetzt die Dinge, die ich immer gemacht habe, weißt du. Mhm. Sondern da hatte Schmerz von dir, ne? Also der war deutlich dann überschritten. Mhm. Und ich habe das auch nicht mehr runterbekommen. Ich habe da die Kontrolle verloren. Mhm. Und dann kam natürlich wieder, da ging ich zum klassischen Arzt, ne, weil man will ja ein Röntgenbild machen.
Klar, klar.
Und der meinte dann, ja, Christoph, also du kannst machen, was du willst, du bist in sowieso einen Monat wieder da und operieren wir. Ne? Mhm. Und dann habe ich noch eine Zweitmeinung geholt, das Gleiche. Und alle haben gesagt, das kannst du nicht überwinden, du musst halt operieren, ist völlig klar. Mhm.
Wie war das für dich?
Ich habe mich alleine gefühlt, aber ich wusste, dass ich es nicht tun werde, wenn ich irgendwie einen Zugang finde nochmals zu meinem Bein sozusagen. Mhm. Weil ich habe schon so viel gesehen, ich habe ja ein Wunder erlebt, das war wirklich ein Wunder, wie ich diese erste Phase überwinden konnte.
Als es dann besser wurde, als du gemerkt hast, wie die Spannung
mit 17, weißt du, wie ich da... Und deshalb, ich habe ja die Heilkräfte meines Körpers kennengelernt und ich habe durch meine Arbeit, ich habe in diesen Jahren ja fast mit 500.000 Menschen gearbeitet, nicht mit dem Körper, mit über atembasierter Achtsamkeit, und ich habe immer wieder gesehen, was für Transformationen möglich sind. Ich glaube nicht nur dran, ich weiß es. Ich weiß auch, dass es manchmal Operationen braucht, aber ich wollte halt wirklich wieder an diese innersten Kräfte rankommen.
Mhm. Wie lange ging diese Phase dann?
Ich würde sagen so sicherlich 2 Jahre, wo ich wirklich geguckt habe, links und rechts. Und dann kam der Roland.
Ja, das war ganz spannend, weil irgendwie sollte das, glaube ich, alles so sein, weil dass ich viel unterwegs bin, viel mache, viel tue, wenig Zeit habe, das ist offenes Geheimnis. Und Petra sprach mich, ich weiß noch ganz genau, Petra hatte mir erzählt, dass sie irgendwie ein bisschen, dass das blöd gelaufen war bei ihr in der Praxis.
Ja.
Weil deine Frau, die Maria, oder Freundin, die Maria, die hatte bei ihr einen Termin ausgemacht War auch da, glaube ich. Ja. Und dann soll es eine Besprechung geben. Und da ist die Petra irgendwie mit Termin durcheinander gekommen. Und die Maria war potsauer. Auch die Petra war potsauer. Und die Petra sagte mir dann, Roland, du musst mir einen Gefallen tun. Ich habe eine Frau aus der Schweiz Unrecht getan, ohne es zu wollen. Ich habe einfach meinen Terminkalender durcheinander gebracht und zweimal, glaube ich, wäre es aber schiefgegangen. Ja, ja. Und du musst da erst in die Bresche springen. Bitte, 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 guck dir mal ihren Mann an, den Christoph, der scheint irgendwie ein Schmerzproblem zu haben. Und lass uns versuchen, das wieder auszubügeln, was ich da angerichtet habe. Ja. Und da habe ich gemeint, naja, natürlich, klar, machen wir. Und da haben wir uns dann gesehen.
Ja.
Und das war ja dann, das war diese Phase, wo das dann,
da war das,
du hattest
das da war, Gefühl, war
du kommst nicht mehr weiter.
Und ich kann vielleicht für die ZuhörerInnen noch interessant, also das ein relativ guter Freund war ein sehr bekannt oder ist ein sehr bekannter Arzt in London, und der hat gesagt, du komm zu mir, flieg zu mir, ich mache so Injektionen, also Ganzkörper Narkose und dann Cortisol und so weiter in den Rücken, also gespritzt, ne? Also in die
Rückenstrecker.
In die Rückenstrecker, genau. Ja. Ne? Und das muss dann nachlassen, der Schmerz. Habe ich gemacht, nichts hat funktioniert, der ist einfach geblieben. Dann bin ich zu dir gekommen, genau. Und das Spannende ist, du bist ja wirklich eine Nummer, du bist so bekannt. Und Maria hat gesagt, ey du, der Roland, der ist richtig, richtig gut, aber ich habe nicht gegoogelt, nix. Ich bin einfach auf diese Empfehlung gekommen. Das heißt, ich hatte keine Ahnung, was du machst, wie du es machst, wer du bist, hatte dich nicht gesehen. Einfach wie Maria über dich und auch die Petra gesprochen hat. Und dann war ich da, das saß du vor mir und wir haben gesprochen und du hast ja auch zuerst so ein bisschen meine so zur Anamnese quasi, meine
genau,
Lebensgeschichte.
Genau, grob, was ist passiert, wo tut's weh, wie ist die Situation halt.
Ja. Und da schon hatte ich wirklich das Gefühl, das ist ein Gespräch, das ist nicht ein Interview, sondern ein Gespräch, das viel von dir geteilt und irgendwo waren wir im Leben drin. Und es war für mich energetisierend, höchst erfreulich, total sympathisch und so das Gefühl, dass jemand über das Leben ähnlich nachdenkt wie ich. Und das war richtig cool, wirklich.
Und nebenbei habe ich ihn auch behandelt.
Genau, also es ist das Spannende. Du beherrschst ja die Fähigkeit, zu behandeln und zu sprechen gleichzeitig. Und dann, ne?
Habe ich auch so erlebt.
War auch
so.
Ja, und genau, dann hast du hast mich gedrückt, da kann
ich
gut erinnern.
Genau, ich habe die Auspressur gemacht und wie ich das halt so mache. Wir haben ja dieses eingeteilte System, wo es eigentlich gar nicht darum geht, was wird da genau vermutet, was genau ist mit diesem Gleitwirbel, sondern wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass die meisten dieser Schmerzen eigentlich nicht aufgrund von irgendwelchen strukturellen Veränderungen entstehen, sondern wegen so hohen Spannungen. Und ich habe einfach bei dir die Spannung, die ich da gefunden habe, gelöst. Und es hat ja eine ganze Weile gedauert. Wir hatten auch viel Zeit, glaube ich, 2 oder 2,5 Stunden.
Ich glaube schon,
Ich musste ja was gut machen für die Petra, gell? Da haben mir alle Mühe gegeben. Aber für mich war es ja auch so, es hat ja gleich gematcht. Ja, wir haben ja gleich gemerkt, da ist irgendwie so eine Sympathie und sowas.
Ja,
und aber was mich jetzt interessieren würde, weil du hast ja eine komplizierte Geschichte, weil du hast erstmal Vollsportler, dann voll das Trauma auf allen Ebenen, dann den Sportwunsch Fußball aufgeben müssen, dann über diese ganze indische Geschichte durch dieses Entspannen da rausgekommen und dann geht's wieder los und das, was vorher geholfen hat, hilft plötzlich nicht mehr, dann diese Situation mit diesem Physio, der sicherlich gut gemeint hat, gell?
Absolut, aber kein Vorwurf.
War halt absolut...
auch nicht gegen Physios, muss ich ja ganz ehrlich sagen.
Ich habe viele
Top-Physios erlebt. Es war einfach eine Situation, das sollte es sein.
Ja, genau. Und bist praktisch wieder in so einem totalen Tunnel drin.
Ja.
Kein Ende in Sicht, kein Licht am Ende des Tunnels. Und dann drücke ich da an dir rum und du hast ja komplett gemerkt, was da passiert.
Ja.
Wie hast du, weil das Thema ist ja auch diese Akzeptanz dann, oder dieses
Wie
war denn das für dich?
Also es ist wirklich spannend, dass du es ansprichst, weil ich lag ja da, ne? Und du gehst ja gerne an die Grenzen, würde ich jetzt mal sagen. Und
ich frage die Grenzen ab.
Genau. Und weil an der Grenze geschieht ja das Ding, ne? Wir müssen ja irgendwo genau an diese Grenze. Nur ich lag halt da und ich habe ja für mich so gelernt aus dieser Episode mit diesem Physiotherapeuten, dass ich auch mein Nein auch hören muss. Ne? Gleichzeitig willst du ja, weiß ich auch, ich muss mich öffnen. Ja? Und es kommen ja auch Ängste mit rein,
klar,
die dann Nein sagen an der Stelle, wo ein Ja viel besser wäre. Und ich glaube, ich habe dir dann einfach sehr bald vertraut. Also ich habe gedacht, oder gespürt, der weiß, was er tut. Und habe mich entschieden, danach bewusst
das zuzulassen
ja, und mich in deine Hände zu begeben.
Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast mir dann auch Übungen gezeigt, das weiß ich.
Aber lass uns mal zurück zu diesem Moment, weil ist ja immer dieser Moment, ja, wenn dann gedrückt wird und du stehst dann auf und läufst und so.
Ja.
Und du hast dich ja, du wusstest zwar, ich weiß es noch, du wusstest nicht genau, was ist denn da jetzt genau anders, aber du hast dich komplett anders gefühlt. Aber wie war denn das für dich? Irgendwie, du hast es ja annehmen können.
Ich habe es annehmen können, ja, auf jeden Fall. Ja.
Weil, ja, aber
was war das? Also ich kann mich, ehrlich gesagt, kann ich mich nicht mehr genau erinnern, was ich gespürt habe, wo ich lag. Was ich aber weiß, ich war in Bad Homburg, ich hatte extra, ich weiß nicht, ob du mir das im Vorfeld gesagt hast, dass man danach müde sein kann. Ich habe da noch geplant, dass ich übernachte in Bad Homburg, hatte ein Hotel angemietet. Ich bin danach aufs Hotel gegangen und ich lag so 3 Stunden und mein ganzer Vagusnerv, würde ich sagen, war aktiviert. Ich bin wirklich so positively gefloatet. Es hat alles ist geflossen in mir und ich habe gemerkt, da ist was in Bewegung gekommen. Und das hat begonnen schon auch dort auf dem Tisch. Und du hast mich ja dann eben wieder laufen lassen und gefragt, okay, hast du jetzt Schmerzen? Kannst du jetzt weiter runtergehen? Und habe ja da auch schon einen Effekt gespürt.
Ne? Ja. Also war das insofern für dich nicht das Problem, was viele Leute halt haben, die gerade auch nach so einer Geschichte wie bei dir, dann plötzlich merken, es ist viel weniger, es ist weg, ich fühle mich besser. Was passiert in denen?
Doch, also ich kann mich noch gut erinnern, dann am nächsten Tag, weißt du, wenn jetzt, ich habe diese Erfahrung und du hast mir sofort eine Übung mitgegeben und sich dann zu überlegen, weil ich war ja, das Spannende ist ja, du hast mir ja noch per WhatsApp im Vorfeld gesagt, ich muss die Schmerzen auslösen. Ne?
Also mitbringen. Ja. Wir sagen, bring möglichst viele Schmerzen
mit, genau.
Da ist der Unterschied besser wahrnehmbar.
Ganz genau. Und das war ein erster Vertrauenstest, weil man musste überlegen, also du kennst ja deine Schmerzen, aber Patienten, du orchestrierst dein ganzes Leben, dass du keine Schmerzen hast. Ja? Und du weißt, wenn du diese Bewegung machst, bezahlst du vielleicht die nächste Woche eine Rechnung. Und dann sagt er jetzt, okay, löse die Schmerzen aus. Ich habe das tatsächlich am Morgen gemacht, das war auch schon ein Vertrauensbeweis, ne? Diese ausgelöst. Dann gehe ich zurück aufs Hotelzimmer, da waren die weg. Im Gegenteil, so ein ganz warmes Gefühl, der ganze Körper ist geflossen. Aber zu sagen, okay, das war jetzt nicht einfach nur eine einmalige Episode, sondern ich kann das reproduzieren, das ist, glaube ich, schon eine mentale Arbeit. Und die habe ich aber sehr bewusst gemacht. Also gesagt, okay, Christoph, du musst jetzt da wirklich investieren, auch mental und das für möglich halten. Ja.
Ich kann mir gut vorstellen, weil du hattest ja schon mal erlebt, dass du aus diesem Tal rausgekommen bist. Also du hast schon mal erlebt, es geht.
Ja.
Wahrscheinlich ist das nochmal eine andere Situation als für jemanden, der jetzt 10 Jahre
100 Pro,
permanent leidet.
Ja.
Dann plötzlich ist der Schmerz fast weg oder ganz weg. Und hast du nicht erlebt, dass es möglich ist.
Absolut.
Aber was passiert, weil du machst ja viel mit mentaler Arbeit, mit Bewusstseinsbildung und so weiter. Was passiert mit den Leuten? Also wie kann man den Menschen, weil ich erlebe es immer wieder, wir haben ja auch einen Fall jetzt zusammen erlebt, wo es wahrscheinlich so ist, dass Menschen, die ein richtiges Problem haben, die ja auch meinen zu wissen, das Problem hängt damit zusammen, dass was kaputt ist, dass eine Arthrose ist oder dass irgendwas, dass ein Gleitwirbel da eben festgestellt wurde. Und dann haben die fest im Kopf, da kommt's her.
Ja.
Dann geben sie sich aber trotzdem die Chance, um es zu versuchen loszuwerden.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da so volles Vertrauen schon da ist, sondern sie wollen, es ist Not. Ja?
Ja.
Ich versuche es halt trotzdem mal. Wahrscheinlich klappt es ja nicht, weil ich habe ja meine Arthrose, aber ich versuche es halt trotzdem mal. Ja. So. Und jetzt klappt es.
Ja.
Und es ist weg oder fast weg, nach einer Behandlung.
Ja.
Zwar mit all den Infos, das ist jetzt nur vorübergehend, du musst jetzt die Übung machen, das auch so stabilisieren und so weiter. Das alles schwingt mit, aber trotzdem Was passiert denn, warum fällt denen das dann so schwer, das zu akzeptieren und dann gleich einfach normal, wie du das gemacht hast, ja, damit umzugehen? Ich meine, du hast den Vorteil, wir haben auch 3 Stunden zusammen verbracht.
Ja.
Und haben das auch noch etliche Male wiederholt, immer wieder im Laufe der nächsten Monate und Jahre. Und immer wieder dann den nächsten Fortschritt gemacht. Also das ist schon dann nochmal eine besondere Situation. Aber was kann man den Leuten, die das auch für sich so erleben, wie kann man denen irgendwie einen Tipp geben, mental damit umzugehen? Fällt dir da irgendwas ein?
Ich glaube, es ist ein ganz entscheidender Punkt im Umgang mit Schmerzen. Aber ich glaube, überhaupt, wenn wir uns entwickeln wollen im Leben, über die letzten, du weißt es, in den letzten Jahren, ich habe ja immer wieder Schmerzen, so viele Menschen haben Schmerzen und wenn ich dann sehe, dass jemand leidet oder sagt, ich gehe jetzt operieren, dann sage ich, okay, besuchen Therapeut von Liebscher Bracht oder manchmal habe ich dann auch mit dir Kontakt aufgenommen und du hast ja viele Male so hervorragend geholfen. Und ja, ich habe es immer wieder erlebt, auch Leute, die hochgebildet sind, auch gut ihren Körper kennen, sogar Profisportler, ne, mit denen du jetzt gearbeitet hast dann, die keinen mehr Schmerz mehr haben und es dann trotzdem nicht weitermachen. Obwohl Operation nicht geholfen hat, der Schmerz jetzt endlich weg ist, aber da ist was. Und wenn wir Schmerzen haben, wenn wir wirklich Schmerzen haben, die in Mark und Bein gehen, das geht ja ganz tief ans Eingemachte. Ne? Mhm. Und dann beginnen wir uns ja die Welt zu erklären, warum ist das so? Wir wollen, dass das Mensch verstehen. Und wir bauen uns eine Erklärung. Und diese Erklärung, die wir uns bauen, die Welt, die wir uns bauen, die gibt uns Halt.
Ja? Genau. Ich habe die Arthrose, es tut weh.
Genau. Und dann tut es zwar weh, aber weißt du, was noch mehr weh tut als Schmerz, obwohl Schmerz alles kaputt machen kann, wirklich, aber das, ich glaube, der tiefste Schmerz, den wir empfinden können, oder mindestens genauso tief ist, wenn wir keine Identität mehr haben, wenn wir uns die Welt nicht erklären können, wenn wir nicht wissen, was oben und unten ist. Und deshalb erklären wir beide, alle Menschen erklären uns ja ständig die Welt, warum die Welt so ist, wie sie ist. Weil uns das einen Halt gibt und weil wir Halt brauchen. Und das ist ja gut so. Das ist sehr, sehr gut. Und dann wissen wir, das kann ich tun, das kann ich nicht tun. Ne? So funktioniert mein Körper, so nicht.
Aber und es passiert eben sowas und diese ganze Welterklärung
wird zu meinem Gefängnis.
Hält nicht mehr stand. Und die einen zertrümmern das jetzt oder lassen es sich verflüchtigen und machen weiter und die anderen halten dran fest.
Genau.
Also warum machen das die einen so und die anderen so? Und was kann man denen oder wie kann man denen, die daran festhalten wollen? Letztendlich geht es dann nur, ich will meinen Schmerz behalten. Ja. Wenn man da mit denen drüber spricht, ja, intellektuell das austauscht.
Die sagen, ich werde es machen.
Das sagen die ja, ich bin nicht blöd, natürlich mache ich das. Ja. Und trotzdem machen sie es nicht. Also was kämpft dagegen? Ich meine, du hast schon beschrieben, was da kämpft.
Ja.
Aber wie können wir da jetzt den Tipp geben, wie kann man mit sich selbst oder Frau mit sich selbst umgehen, um das klarzukriegen, um wirklich den nächsten Step zu machen und sich weiterzuentwickeln, den Schmerz wirklich hinter sich zu lassen?
Ja. Das Ding ist, das ist wirklich ein Gefängnis, was wir uns bauen. Ne? Wir erklären uns dann selber, was ich tun kann und was nicht. Und da muss ich sagen, da hast du mir auch ordentlich herausgefordert. Ne? und also ich glaube, es gibt viele Faktoren. Eines, der Therapeut kann auch vieles leisten. In der ersten Session, die wir hatten, habe ich dich dann gefragt, glaubst du, ich kann das überwinden? Und alle Fachärzte sagen ja nein. Ich hatte schon auch einige Osteopathen oder Freunde, die gesagt haben, Christoph, das geht. Aber du hast gesagt, ich bin zu 100% überzeugt. Dann sagst du, hast noch gesagt, oder 99%. Es gibt immer noch 1% nicht. Und das hast du mit so viel Inbrunst gesagt. Ich habe dir das geglaubt.
Ja, was ich dir gesagt habe, muss ich darauf bestehen jetzt ein bisschen, sonst gibt es da Missverständnisse, dass ich dir nicht versprechen kann, dass das 100% so ist. Ja. Ja, ich kann nicht sagen, du, das wird so. Ja. Aber ich sage dir, die Chance ist ungeheuer hoch.
Ja.
Weil genauso ist es auch. Es gibt immer wieder Ausnahmen,
aber die Chance ist super, super hoch. Ich weiß, und ich weiß ja auch, dass du manchmal kritisiert wirst für diese Aussagen.
Ja.
Das Ding ist, ich glaube, also ich kann nur sagen, das ist auch eine Übertragung von Kraft, die da stattfindet, und eine Überzeugung. Und natürlich musst du aufpassen, wie du das formulierst, das ist mir völlig klar. Aber ich glaube, da ist auch was Gutes drin. Ne?
Natürlich,
Wirklich was Gutes
also drin. Also aus meiner Sicht, wenn ich mich da reinversetze und ich gehe irgendwo hin und ich frage dann, kann mir geholfen werden? Und ich höre, ja, da besteht eine gewisse Möglichkeit. Ja? dann gehe ich wahrscheinlich wieder weg und gehe zum nächsten, ja, weil eine gewisse Möglichkeit reicht mir nicht. Ich möchte ja jemanden, der damit rechnet, dass er mir helfen kann. Und wenn jemand sagt, hey, ich kann dir nichts Festes versprechen, was ich sofort verstehe, aber die Chance ist gut, deswegen mache ich selbst ja auch so, dann bin ich da dran und dann bin ich motiviert, das zu machen. Und was spannend war, das hast du vielleicht schon wieder vergessen, weil, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht war es auch, später dann, in einer der späteren Behandlungen, aber du hast meiner Ansicht nach irgendwann geäußert, hey, ich würde unheimlich gern wieder Tennis spielen, aber wird das möglich sein? Und das habe ich auch positiv mit der großen Chance, glaube ich, gemacht. Und das Lustige ist, das müssen wir jetzt erzählen, müssen wir auch ein Foto einblenden, weil wir haben jetzt diesen Sommer haben wir es wahr gemacht. Und beschreib mal, wie das für dich war. Du warst nicht überzeugt, dass du das versuchen möchtest, gell?
Also, dass das in meinem Leben noch stattfindet, das war ein Traum. Aber ich kann nicht sagen, dass ich komplett dran geglaubt habe. Und du hast den rausgehauen immer wieder mal.
Wie habe ich denn das geschafft? Weil du bist ja auch ein Sturkopf.
Ja,
Ich bin ein Sturkopf. Bei Sachen, wo du wirklich bist ein richtig sturer Typ. Ne? Ja. Also wie habe ich es denn geschafft, den Sturkopf dann ein bisschen aufzulösen und wie soll ich sagen, also sich bereit dafür zu machen, dass vielleicht was passieren kann, was sehr schön ist, was du nicht erwartest, aber was trotzdem sehr schön ist.
Also hier in diesem Bereich Sturkopf bedeutet auch, dass ich halt meine gesamte Intelligenz darauf verwendet habe, dann herauszufinden, was kann ich und was kann ich nicht und dass ich diese Grenzen einhalte. Ne? Das kann als stur wahrgenommen werden und abgesehen davon bin ich manchmal auch ein Sturkopf. der Punkt ist aber, ich glaube, um vielleicht nochmal deine Frage von vorhin auch mit reinzunehmen, ich glaube, als Schmerzpatient ist es total wichtig, sich immer wieder selber auf die Spur zu kommen, diese Ambition zu haben, sich selber auf die Spur zu kommen, sich selbst wie vom Balkon zu beobachten, ne, wenn ich jetzt zum Therapeuten gehe und zu sagen, der fragt ja, das, kannst du das? Und du sagst nein. Und dass du wie beobachtest, dich selbst beobachtest, wie du nein sagst und das in Frage stellst. Ich glaube, Kinder haben so einen großen Vorteil. Die fallen hin und stehen wieder auf und weinen und gehen nach vorne. Und wir versuchen uns die Dinge ja eher zurecht zu büscheln, ne, wenn wir älter werden. Und so ein bisschen dieses Kindliche wieder hervorzuholen, glaube ich, ist ganz, ganz
Experimentieren, probieren.
Neugierig sein. Hm. Und einfach zu sagen, I don't know, ich weiß es nicht. In der Vergangenheit ging das nicht, aber ich weiß es nicht. Diese Möglichkeit offen lassen. Und ich glaube, da helfen auch symbolische Handlungen. Und ich glaube, dieser Sommer mit dem Tennis, das war für mich auch so symbolisch, einfach mal ein Konzept komplett schlussendlich war es erfolgreich, es hat also ein Konzept, dass ich das nicht kann, hat sich verflüchtigt, ja, und dadurch haben sich natürlich ganz viele andere Möglichkeiten eröffnet. Der Punkt ist, ich habe es dann einfach gemacht, wir saßen im Auto und wir fuhren zum Tennis und ich habe dir gesagt, also mehr als 3 Minuten werde ich nicht spielen können, ja, weil da kommt ja der Schmerz, und das dachte ich wirklich auch. Und ich dachte, ja, dann liegst du halt eine Woche da. Klar, ich wusste, du kannst ihn drücken, dann geht der Schmerz wieder weg. Ich glaube, es hat 2 Dinge, die entscheidend sind.
Aber du musst mal dann bei den 3 Minuten bleiben. Ja. Weil für euch, für die Zuhörer, wir haben nicht 3 Minuten gespielt, auch nicht 15 Minuten oder 30 Minuten. Wir haben über 1 Stunde gespielt. Ja. Und du hast sogar gewonnen.
Ich bin froh, dass du es erwähnst.
Ich habe klar gewonnen.
Muss man ja sagen. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Und ich habe dann auch zu Hause wieder gespielt, auch mit einem guten Freund und mit dem Coach. Und,
Aber jetzt lass uns gerade noch die Erfahrung dazu nehmen. Ne? Weil wir haben gespielt.
Ja.
Das war ja in Spanien.
Ja.
Und dann bist du zurück und hast noch 2-3 Mal gespielt. Und da hast du mal einen Tag gehabt, wo du richtig viel auch wieder Stunden genommen hast.
Ja,
ne? Und dann ging es wieder bergab. Erzähl.
Ja, ja. Also zunächst mal war das natürlich eine riesige Befreiung, dass das wieder geht. Also so absolute Happiness. Und interessanterweise habe ich da mit einem guten Freund gespielt. Das ging gut. Und dann war ein Coach da. Und der Coach, der wollte mich so in Leistung auch wieder bringen. Ne? Also und das hat mich innerlich so ein bisschen verkrampfen lassen an dem Tag, das habe ich gespürt. Und da habe ich nicht mehr so gut auf mich gehört. Und ich glaube, das ist und bin tatsächlich über eine Grenze gegangen, einfach
Weil er Lust hat, ist klar.
Ja, und weil er meinte, für ihn ging es ja um die Leistung, für mich ging es ja um was ganz anderes. Ne? Und da noch eine Vorhand, da noch eine
Vorhand. Ja. Der wusste gar nicht, dass du gar nicht
mehr spielen konntest. Ich habe ihm das zwar erklärt, aber er konnte diesen Bezug nicht nehmen. Ja. Und dann habe ich ein bisschen, wie gesagt, meine Verantwortung für das, was ich tue, wieder abgegeben. Und ich glaube, das wird sicherlich bei mir bleiben beim Tennisspielen, dass ich wirklich auf mich höre. Ja, und das ist das Wichtigste.
Aber dann hast du richtig gelitten wieder. Ich weiß, du hast angerufen, dann sagst du, ich weiß nicht, was passiert ist, aber mir geht's richtig schlecht, ne?
Ja.
Und was habe ich dir gesagt? Ich hatte gesagt, Christoph, denk einfach dran, die Übung, das Programm, also für euch zum Nachvollziehen, wir haben über die Jahre jetzt das Programm immer wieder verfeinert, angepasst, optimiert. Und ich habe dem Christoph gesagt, Christoph, vertrau deinem Körper.
Genau.
Du hast jetzt über dieses Coachen, wo der dich hat rennen lassen, das war halt ein Tick zu viel. Und du hast, wie lange hattest du kein Tennis mehr gespielt?
12 Jahre.
12 Jahre. Ja. 12 Jahre, keine Belastung. Ja. Ja. Dann ein Spiel bei mir und dann die Woche drauf.
Mal noch mit einem Freund.
Ja, oder ein paar Mal noch. Und dann halt diese Tennisstunde, wo der dich hat rennen lassen und noch mehr Bewegung und noch schneller und noch immer wieder neu und weniger Kontrolle. Und das war einfach zu viel. Und jetzt musst du deinem Körper wieder Zeit geben, sich wieder daran zu erinnern, wie er gut drauf ist.
Ja.
Und wir haben ja bei dir immer die Souplesse und die Spannung und der Schmerz. Immer drei, ich frage den Christoph immer drei Sachen ab beim Laufen. Und daran kann ich genau erkennen, wo er sich befindet. Und wie lange es dann gebraucht, bis du es wieder im Griff hattest?
Eigentlich gar nicht lange, also drei, vier Tage.
Ja. Aber genau das ist auch eine Sache, die dich dann unheimlich sicher macht und immer sicherer macht. Absolut. Und das geht ja eigentlich vielen Schmerzpatienten so, die dann merken, Mensch, jetzt habe ich wieder was ich eigentlich schon los hatte, aus irgendwelchen Gründen. War ein Umzug, ich habe schwer eingekauft oder irgendwo dann Sport gemacht, den ich lange nicht gemacht hatte. Aber ich habe es verstanden, wie es geht. Ich habe zwar noch meinen Gleitwirbel, ich habe zwar noch meine Arthrose, ich habe zwar noch das, was da jeweils auch dann diagnostiziert wurde, aber ich weiß, wenn ich das und das tue, ist das eigentlich uninteressant. Ich muss nur meine Muskeln wieder in die richtige Position, richtige Entspannung bringen und dann geht's wieder. Und ich denke eigentlich fast, das war gut, dass es passiert ist, weil es hat dich wieder sicherer gemacht.
Ja.
Weil das Nächste ist ja, ich habe dem Christoph auch gesagt, ich habe dir gesagt, die ganzen Jahre eigentlich, du musst deinem Körper vertrauen, wir müssen das Übungsprogramm so stricken, dass du immer sicherer bist für dich selbst. Wenn der Roland mal nicht da ist, am anderen Ende des Globus oder sonst wo, du kriegst es trotzdem hin. Du musst es einfach nur machen und musst darauf vertrauen und da immer sicherer werden.
Und da vielleicht noch auch als Info an die ZuhörerInnen. Ich mache tatsächlich jeden Morgen, ich mache ja seit 30 Jahren jeden Morgen Atemübungen, meditiere. Und ich mache jeden Morgen fast 45 Minuten das Programm, was du dir da ersonnen hast für mich. Vielen Dank dafür. Ne? Das ist ja wirklich mit viel, viel Hingabe und Liebe hast du hingeguckt. Ich mache es jeden Morgen. Und diese ganzen Jahre und ich habe, das ist ein Quantensprung mit dem Tennis, aber das ist eine sehr graduelle Entwicklung und ich bin einfach resilienter geworden, weißt du, also zu Beginn war das noch so, wo die Krise wieder da war, einmal gestolpert oder einmal falsch rumgebückt und dann habe ich eine Woche das gespürt und dann habe ich gemerkt, ach so, nach einem Tag ist es wieder weg oder ein paar Stunden ist es weg, diese Resilienz, die sich erhöht hat.
Ja. Sag mal, Christoph, glaubst du, dass es Menschen gibt, die gar nicht wollen, dass sie in die Situation kommen, sich selbst helfen zu können? Dass sie so ein bisschen, vielleicht sogar kann man sagen, eine Angst haben, Verantwortung zu übernehmen, die es einfach leichter finden, das irgendwo hinzuschieben. Lass mal den Arzt machen, lass mal den Therapeuten machen, lass mal den Heilpraktiker machen. Ich selbst will gar nichts tun. Kann das sein, dass Menschen dich da selbst so sabotieren, dass sie deswegen das gar nicht zulassen, damit weiterzumachen?
Ja, also ich glaube, am Ende ist es auf jeden Fall, das Resultat ist, glaube ich, eine Sabotage. Ich glaube das nicht, dass ich jemanden sabotieren will, aber wenn wir hören, wenn Leute zum Arzt gehen, ne, dann sagt und die Ärzte sagen, ja, was hast du, die Ärzte sagen so und so, ist der Arzt hat das gesagt. Wir geben natürlich schon einen großen Teil, wir gehen ja zum Arzt, weil wir nicht weiter wissen, geben dann Verantwortung ab und das sollen wir dann auch, wir brauchen ja einen Ratschlag.
Klar.
Aber dieser Weg nach innen, diese Idee, dieses Ansinnen, dass ich meinen Körper immer besser kennenlernen kann und dass da unglaublich viel zu erkunden ist, ich glaube, das ist manchmal nicht so ausgeprägt. Und dann delegieren wir tatsächlich die Verantwortung ins Außen. Und ich manchmal denke ich mir, selbst wenn es dann kurzfristig funktioniert, weißt du, wenn wir jetzt zum Beispiel die Hüfte operieren lassen, das Knie operieren lassen und dann fühlen wir uns besser, Ja, das ist gut. Vielleicht hilft das sogar fürs ganze Leben lang. Aber Schmerz ist für mich auch immer ein Moment, wo der Körper sagt, hey, du hast mich ein bisschen vergessen, guck dahin. Und das Bewusstsein geht ja auch oft auch weg. Ich kann mich gut erinnern, ich konnte, wo der Schmerz wirklich stark war in meinem Rücken oder damals im Knie, ich konnte, wenn ich so eine innere Reise gemacht habe, war es echt Mühe, das wirklich wahrzunehmen, diesen Bereich. Drumherum ging es, aber nicht dort. Und sich damit auseinanderzusetzen, das ist ja die Intelligenz des Körpers. Und wenn das wegfällt, glaube ich, können wir die Chance, die in der Krankheit oder im Schmerz liegt, nicht nutzen, und entwickeln uns da vielleicht nicht weiter. Ich will das nicht zu absolut sehen, oft braucht es auch beides, aber diese Reise nach innen, glaube ich, ist ganz entscheidend.
Ja, und vor allen Dingen, die ist ja auch mit unserer Vorgehensweise super easy im Grunde genommen, weil ich glaube, das Nichtwissen, was im Körper passiert, das ist der Anfang davon, sich nicht selbst helfen zu können, weil es einfach nicht klar ist. Ich habe Angst, da ist was kaputt, da ist eine Sehne angerissen, da ist eine Kapsel kaputt, da ist ein Meniskus eingerissen. Weißt du, da gibt es genug Gründe. Und dann kommt die Information, du pass mal auf, in den meisten Fällen kommen deine Schmerzen gar nicht daher, dass da dein Gleitwirbel über dir, dass er da ist, sondern dass die Muskeln halt eine bestimmte Situation haben. Also, lass mal los, gib dir mal die Chance und probier mal was. So, jetzt probieren die Übung. Die konzentrieren sich ja automatisch auf diesen Bereich. Die gehen automatisch mit ihrem Bewusstsein in diesen Bereich rein, wo du gerade gesagt hast, da ziehen sie es eigentlich ab. Da, wo Schmerz ist, ist kein Bewusstsein. Also ist das ja dann auf der Ebene praktisch das Gegenteil schon. Man konzentriert sich immer mehr darauf, sich in diesem Bereich zu helfen, hat dauernd das positive Verstärken des Körpers, der nach so einer Übung oder nach so einer Osteoporosebehandlung sagt, okay, es geht mir besser, das merkt man. Und dann begibt man sich ja immer weiter da rein. Und die Reise ist ja nie zu Ende. Im Grunde genommen sind ja unsere Übungen, diese Liebschau- und Prachtübungen, ein spezielles Yoga, kann man ja so sagen. Ja, weil Yoga ist halt, okay, anderer Hintergrund, Energie spüren. Wir wollen halt Schmerz vertreiben. Aber es geht eigentlich um das Gleiche, nämlich dann mit bestimmten körperlichen Betätigungen, die ja bei uns sehr genau definiert sind, dem Körper immer wieder zu zeigen, guck mal, es kann dir besser gehen. Und das Spannende ist ja auch, um einen kleinen Ausblick zu geben. Also wir sind ja eigentlich schon gar nicht mehr dabei, deinen Schmerz zu beseitigen. Der ist eigentlich weg und taucht nur manchmal auf, wenn der Körper überlastet ist. Aber worum geht es jetzt? Jetzt geht es darum, den Körper immer mehr und vollständiger in seine volle Funktion zu bringen. Und das ist im Grunde genommen eine Reise nach innen, wie du es so schon gesagt hast, die man mit dem Atmen machen kann. Ich habe ja mittlerweile für mich selbst und auch viele unserer Leute machen das mittlerweile und gehen bewusster auf die Atmung ein, weil eben das eben total gut harmoniert, ja, in die Übungen mit der Atmung reinzugehen, das dann zu verstärken. Das ist nochmal ein ganz andere, nochmal eine ganz andere, nochmal ein ganz anderes Erleben und ein ganz anderer Input für den Körper. Insofern ist ja dieser Ruf des Körpers, mach mal was mit mir. Ich fordere das raus oder fordere das von dir und gebe dir Schmerzen, die Sprache des Körpers. Hier kümmere dich um mich,
Genau, ich
bin
bin
dein
da, du
Knie.
hast mich vergessen.
Ganz genau, ganz
Und es gibt
genau.
keine größere Kraft auf dieser Erde als Aufmerksamkeit.
Ja,
Also, wenn ich dir
ja.
ein Geschenk machen kann, meine Aufmerksamkeit ist vielleicht das größte Geschenk. Du mir auch, wir anderen Menschen, aber wir uns selbst auch. Und das finde ich schon spannend bei dir und bei deinen TherapeutInnen. Ihr vermittelt ja manchmal wirklich so Bock auf Schmerzen. Also, wenn ich dir jetzt zum Beispiel
Wir
sage,
drehen es rum.
ja, genau, wenn ich dir sage, du, da habe ich Schmerzen, dann sagst du, ja, ist total spannend, gut. Und dann willst du wissen mehr davon. Währenddem natürlich als Schmerzpatient man ja gelernt hat, dann Bogen drum zu machen.
Ja, klar.
Was ja auch fein ist,
Der
aber
muss
wenn,
weg, der muss
genau.
beseitigt werden.
Aber was du ja vermittelst, ist ein Werkzeug, wo man, und mit diesem Werkzeug kann man, finde ich, sehr gut beschrieben, wieder die Aufmerksamkeit mit weniger Angst auf diesen Teil leiten, damit arbeiten, diesen Bereich, der wehtut, und damit die eigenen Heilungskräfte nutzen.
Absolut. Und der Schmerz, der was Negatives ist, ich will ihn loswerden, ich will ihn vertreiben, ich will ihn ruhig halten, ich will ihn wegoperieren, ich will ihn mit Schmerzmitteln nicht spürbar machen, das dreht sich rum.
Genau.
Fängt ja dabei an, dass die Leute bei uns gesagt bekommen, wenn sie in die Behandlung kommen, bringen sie möglichst viel Schmerzen mit.
Ja.
Das meinen wir ja ernst, weil wir wollen dann eben auch gleich zeigen, wenn du viele Schmerzen mitbringst, wir können auch viele Schmerzen wegmachen, das ist für dich deutlicher, als motivierendes Erlebnis. Also wenn du nur ein bisschen mitbringst, ein bisschen, dann noch ein bisschen weniger oder ganz weg, ist nicht so groß die Differenz. Ja? Ja. Und dann fängt das an, dann denkst du dir, hey, ich soll Schmerz mitbringen. Okay, ja. Ist auch eine Aussage, wie du vorhin gesagt hast. Und dann liegen sie auf der Bank und kriegen die Osteopressur und die tut ja weh. Und dann lernen sie, aha, der tut mir jetzt weh, aber dieses Wehtun, das hilft mir ja. Und merken plötzlich, Schmerz kann was Positives sein. Ja. Schmerz kann ein Ausdruck sein von, da ändert sich was am Körper, was ihm gut tut. Und dann, ich erlebe es immer wieder bei Patienten, ja, und viele unserer Therapeutinnen und Therapeuten auch, der Patient lernt das und ich verstärke das meistens noch ein bisschen, sagt dann, übrigens, je empfindlicher die Punkte sind, sprich, je mehr die wehtun beim Drücken, umso besser helfen die. Mhm. Und plötzlich fangen die sogar an, die Punkte zu suchen und mit zu identifizieren, die mehr wehtun als die anderen. Ja. Also die sagen eigentlich, mehr Schmerz, ja. Gib mir mehr Schmerz. Mhm. Das wird zwar immer gedeckelt, genau bei dieser Grenze, die gerade noch gut erträglich ist, aber auch das ist ein Punkt, wo nochmal der Schmerz eine ganz andere Stellung bekommt, eine ganz andere Aussage bekommt. Und dann geht es mit den Übungen weiter, weil die Übungen müssen wehtun. Oh Gott, ich muss Übungen machen, die wehtun? Ja, aber gerade noch positiv wehtun. Also das ist eine Reise in ein völlig anderes Schmerzverständnis rein, ja. Wodurch dann auch der Schmerz, der unabhängig jetzt vom Drücken, unabhängig von Übungen machen, der auftaucht, der kriegt ja dann auch eine andere Aussagekraft. Nicht mehr, das ist bedrohlich, da kann was kaputt sein, oh Gott, ich muss operiert werden oder ganz schlimm, sondern aha, da tut was weh. Und unser Ziel ist, dass jeder Mensch auf diesem Globus dann weiß, wenn was weh tut, das allererste, was ich tue, ich versuche mal eine Übung zu machen, um das zu verändern.
Ja, ich glaube, ja, dann ist Schmerz eine Information.
Ja, eine Sprache, besser eine Sprache des Körpers.
Ja. Und ich glaube, das vielleicht das Wichtigste, was ihr vermittelt dann in diesem Prozess, ist die Selbstwirksamkeit. Ich habe ja auch,
ja,
meine Stiefmutter hat ja vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr entschieden, sie muss das Knie operieren. Und ich so, und dann haben wir telefoniert. Ich habe gesagt, kannst du vielleicht mit Roland telefonieren? Hast du ja dann freundlicherweise gemacht. Und heute macht sie ihre Gartenarbeit wieder und ist nicht operiert und hat halt durch die ersten Übungen wieder Selbstwirksamkeit erlebt. Ne? Also hat mit dir über WhatsApp-Video eine Übung gemacht, ruft mich dann an und hat gesagt, da ist was passiert. Und ich glaube, dieser Moment ist noch ganz entscheidend. Wenn was Positives passiert, wie gehst du damit um? Also hat das in deinem Spektrum von Möglichkeiten noch Platz. Also was nicht sein kann, darf oft nicht sein. Also wenn ich das überhaupt nicht einordnen kann, wenn ich das mit niemandem besprechen kann, wenn das vielleicht in meinem sozialen Umfeld, ne, ich meine, ich habe keine Schmerzen mehr, will ich ja besprechen, dann bespreche ich das vielleicht mit meinem Partner oder Freundin und dann sage ich, was hast du gemacht? Ja, so eine Übung. Ja, was, zeig mir mal die Übung. Die sieht zu unspektakulär aus, als dass sie wirken könnte.
Ja,
weißt du,
ja,
ich meine?
Ja, ja.
Und dann sagen zwei deiner Freunde, ja, das kann es ja wohl nicht sein, also und so weiter. Und dann fällt das schon wieder in dir zusammen und diese Energie, diese Intention, diese Kraft ist wieder weg.
Weil dir fehlen Unterstützung dann.
Ja, es fehlt die Unterstützung und also ich glaube, da könnte man vielleicht Patienten sogar noch besser unterstützen, dass die sich immer mehr auf die Schliche kommen im eigenen Umgang mit sich selbst.
Aber sag mal wie, du bist ja Spezialist dafür.
Ja, also ich
mache die Schmerzen weg, ich sage dir, du mal, wie die Leute verkraften, dass die Schmerzen weg sind.
Ja, genau. Also ich glaube, da braucht es ehrlich gesagt Coaching im 1:1, also wenn, um sich selber auf die Schliche zu kommen. Ich würde da wirklich mal so ein Journal anlegen, wo du auch ein großer Fan bist, und mal notieren, welche Übungen, welche Bewegungen, glaube ich, kann ich tun, welche kann ich nicht tun und warum, was sind wirklich die Evidenzien?
Machen wir es mal ganz anfassbar.
Ja.
Ganz anfassbar, wie ist der Weg? Du hast jetzt Schmerzen und willst sie loswerden und willst mal probieren, das mit unseren Übungen zu machen. Die Grundlage von allem ist Suppress, Spannung, Schmerz.
Ja.
Ich übersetze es mal. Die Grundlage ist, sich bewusst zu machen, wann tut es mir eigentlich weh? Wobei tut es mir weh? Ist es eine Bewegung? Ist es eine Position, die ich einnehme, wenn ich mir den Mantel anziehe, dass die Schulter weh tut? Also, was genau tut weh? Weil das ist die absolute Grundlage der Selbstbeobachtung. Und die meisten Menschen machen das nicht.
Ja.
Das tut halt weh. Aber das Bewusstsein wie du ja auch sagst, da ist nicht in diesem Bereich Bewusstsein. Die merken aber nur Schmerz. Schmerz will ich ausblenden, also blende ich auch diesen Körperbereich aus, damit ich möglichst nichts damit zu tun habe. Also, wobei tut es weh? Und das Festlegen. Es tut weh, wenn ich in den Fersensitz gehen möchte und mein Gesäß noch einen Abstand von 30 cm zu den Fersen hat. Zum Beispiel. Oder wenn ich in die Kniebeuge gehe. Oder wenn ich stehe und ziehe den Arm zurück. Oder ich mache eine bestimmte Kopfbewegung. Also genau dazu sagen und dazu beschreiben, wie ist die Position. Je einfacher, desto besser.
Ja.
Und am besten auch, dass man die selbst wahrnehmen kann, dass nicht jemand anderer ein Foto machen muss oder so. Wenn es gar nicht anders geht, dann einfach den Partner, Partnerin bitten, ein Foto zu machen, wo man dann gut vergleichen kann. Warum ist es so wichtig? Um sich täglich zu beobachten.
Ja.
Weil ich kriege es immer wieder bei den Patienten mit. Ja, es ist besser. Ja, es ist schlechter. Ja, wie ist denn im Vergleich zu vor einer Woche? Das weiß ich nicht. Also das Bewusstsein für den eigenen Zustand, für das eigene Wahrnehmen dieses Schmerzes zu schaffen.
Ja.
Komplett wichtig. Und dann kann ich es vergleichen. Und wenn ich das gemacht habe, dann, wie du sagst, die Übungen probieren. Und dann aber auch ganz gezielt vorher vergleichen. Also auch, habe ich vergessen zu sagen, das mit 100% festlegen. Also dieser Schmerz, den ich dann auslöse und gerade noch ertrage, den einfach festlegen mit 100%. Und ab diesem Tag merken, was die 100% waren. Und dann bin ich auf 80 oder auf 120, wenn es mal schlimmer wird. Aber ich habe meinen festen Bezugspunkt. Und das machen die Therapeuten mit den Patienten. Und das solltet auch ihr als Patienten, die sich selber helfen wollen, genauso machen. Weil alles andere ist ein Rumirren im Nebel.
Ja.
Ja, weil man nicht genau weiß, was wird wann wie verglichen. Und dann kriegt man auch mit, wo eben war es dann auch gut. Dann bin ich irgendwie, keine Ahnung, im Garten gewesen, habe eine Gartenarbeit gemacht. Oh, jetzt ist es schlechter. Also hat die irgendeinen Einfluss. Also das Wahrnehmen der eigenen Möglichkeiten, schmerzverstärkend, schmerzlindernd, wird zu einem Training, zu einem täglichen Training.
Ja.
Und dann lernt man seinen Körper immer, immer, immer besser kennen.
Und hinten raus kommt vielleicht das Wichtigste, glaube ich, was es gibt, grundsätzlich in der Entwicklung Selbstwirksamkeit. Ja? Also in dem Moment, also was ist denn das Schlimmste am Schmerz? Ich probiere das und alles, was ich gelernt habe, ist, egal was ich tue, es bleibt.
Hm.
Ja?
Hm.
Und es gibt ja viele Untersuchungen, dass wenn wir uns als hilflos empfinden, dann sinkt unsere Resilienz dramatisch. Ja? Es gibt ja sogar brutale Untersuchungen mit Ratten, wenn ich es kurz sagen darf.
Ja, ja klar, bitte, bitte.
Wo das nochmal zeigt, wie gelernte Hilflosigkeit, wie wichtig das ist. Also stell dir vor, drei Gruppen von Ratten. Ratten sind im Rattengehege. Im einen Gehege werden Stromimpulse da gesendet. Die kriegen also Schmerzen. Und die Ratte ist intelligent und die versucht alles, und dass diese Schmerzen und diese Stromschläge aufhören. Und die findet dann, weil die haben, das ist so angelegt, die findet einen Schalter, wenn sie da drauf geht, dann hört das auf.
Mhm.
Das ist eine Episode von Selbstwirksamkeit. Sie hat gelernt, wenn ich mir wirklich Mühe gebe, kann ich meinen Schmerz managen. Die zweite Gruppe von Ratten, sehr, sehr viele von, die sind auch immer im Gehege, da gibt es auch Stromschläge und das ist so angelegt, egal was sie machen, das hört nie auf.
Oh je, oh je.
Das ist also gelernte Hilflosigkeit. Und eine dritte Gruppe hat überhaupt keine Stromschläge.
Okay.
Und dann kriegen die, und das ist das Brutale daran, aber es wurde halt mal gemacht, man kann davon lernen, werden den Krebsauslöser injiziert. Ne?
Ja.
Und man wusste damals, in 50% der Fälle stirbt eine Ratte.
Ja.
Bei der einen Gruppe, die überhaupt nichts hatte, war tatsächlich so, in 50% der Ratten sind gestorben.
Also wo es keine Schläge gab und auch keine Lärm.
50%.
Mhm.
Bei der Gruppe, die gelernt hat, dass sie hilflos ist, die also egal, was sie gemacht hat, einfach diesen Schmerz nicht managen konnte, starben fast 70% der Ratten. Bei der Gruppe aber, wo die gelernt hat, wenn ich mir wirklich Mühe gebe, dann hört es auf, starben rund 30%.
Wahnsinn.
Und die Erklärung, die man sich hier geben könnte, ist, dass unbewusst wir an den Start gehen mit dem Gefühl, ich kann was bewirken. Und das hat einen Einfluss auf mein ganzes Immunsystem.
Ja, klar.
Und ich glaube, wenn du mit so einer Übung und eben mit dem Journal merkst, das war zwar nur ein 0,5% oder ein Punkt, aber da, ich bin in die richtige Richtung gegangen, dann ist es viel wert. Und bei Schmerz ist das eben gar nicht so präzise, weil es tut halt weh.
Ja, ja.
Aber wie viel?
Ja.
Ich finde, das ist super wertvoll, das ist ganz wichtig. Und ein anderer Aspekt, ich glaube,
ich. Aber wenn ich gerade mal meine Interpretation dazu. Davon. Ich finde es super, super spannend, weil das, das erklärt mir, warum Patienten, die lange Zeit Schmerzen hatten, regelrecht aufblühen. Und nicht nur, dass der Schmerz weg ist, sondern da verändert sich ganz viel. Ich meine, wir haben da nie irgendwelche Tests gemacht, wie ist das Immunsystem im Vergleich zu vorher, nachher oder sowas. Ja. Aber intuitiv sage ich dir, das ist genau das, was ich immer schon beobachte, weswegen mir auch klar war, wir machen nicht nur eine Schmerztherapie, sondern durch diese Selbstwirksamkeit geben wir den Menschen etwas, was auf allen Ebenen des Menschseins einen positiven Einfluss hat. Und je mehr man sich da reinarbeitet, desto mehr wird möglich, was man bei sich selbst verändern kann.
Ja, absolut.
Aber also du wolltest weiter,
ich habe dich ich glaube tatsächlich, das ist ein Erblühen, ja, weil dann, ich kann ja mein Leben beeinflussen. Ja,
ja. Und nicht nur mein Leben, ich kann meinen Körper beeinflussen. Ja. Und ich kann den Zustand meines Körpers beeinflussen.
Ja.
Von negativ auf positiv.
Ja.
Also eine gewaltigere Aussage gibt es ja eigentlich überhaupt nicht.
Und ich glaube halt im Umgang mit Schmerzen, also meine erste Lektion, die ich ja lernen musste, ist Hingabe. Also, weißt du, ich musste lernen, dass ich nicht alles beeinflussen kann. Ich musste lernen zu akzeptieren. Und ich hätte damals ein Jährchen sparen können mit 17, wenn ich schneller akzeptiert hätte. Und ich habe danach sehr stark gelernt, loszulassen, hinzugeben, auch Dinge aufzugeben im Lernen, im Leben. Ich glaube, das ist die eine Lektion, die uns Schmerz und Verlust lernen. Aber die andere Lektion, die ist eben auch ganz wichtig zu sagen, und ich kann beeinflussen und da diese Freude zu erleben. Und das beides integral zu erleben, ist, weil oft, wenn wir total loslassen, dann gehen wir auch auf, dann beeinflussen wir nicht mehr, weißt du?
Ja,
das
ist ein
Fatalismus.
Ja.
Und wenn wir beeinflussen, dann verkrampfen wir so sehr, dass wir auch nicht mehr loslassen und das führt uns auch nicht zum Ziel. Und das beides miteinander zu verbringen, miteinander zusammenzubringen, ist ganz entscheidend. Und ich glaube, eine dritte Ingredienz, die entscheidend ist, davon auszugehen, dass ich noch nicht alles weiß. Dass es Dinge gibt, jenseits meines Horizonts und dann neugierig zu bleiben. Wie gesagt, wir erklären uns die Welt, das ist gut, das gibt uns Sicherheit, aber das ist auch unser Gefängnis. Und wenn ich schon mal zum Therapeut gehe oder mich mit dem Leben auseinandersetze, zu sagen, es gibt vielleicht ganz viele Dinge, die scheinen mir unmöglich, aber ich bin offen, ich bleibe offen. Weil ganz ehrlich, ne, unsere Gedanken werden zu Handlungen, Handlungen werden zu Gewohnheiten, wird meine Persönlichkeit, wird schlussendlich mein Schicksal. Und dieser Gedanke, ich weiß noch nicht alles, ich bin ein Student des Lebens, ich bin offen, beeinflusst so viel von meinen nächsten Schritten.
Alles wird möglich.
Ja.
Alles wird möglich.
Ja.
Sag mal, Christoph, aus deiner Warte, mit all deinem, was du erlebt hast, mit unserer Therapie, mit deinem Zustand und so weiter, was wären so die wichtigsten Ratschläge, soll man ja nicht ungefragt geben, ja, aber wenn sie jemand möchte, wenn er fragen würde, hier, ich frage mal jetzt den Christoph, wie soll ich daran? Also da gibt es Leute, die haben einen Schmerz, die glauben nicht dran, dass so was Einfaches wie Übungen helfen sollen.
Ja.
Bitte gib da mal ein paar Tipps, wie die damit umgehen können.
Such dir jemanden, der dran glaubt. Such dir einen Coach. Das kann einer
unserer Therapeuten
das
sein.
Das kann einer der Therapeuten sein, von Liebscher Bracht. Das kann auch ein Coach sein, wie das bei uns ist. Ne? Wir haben ja bilden bei T-Lex auch Coaches aus, der dich dann, wo du einfach jemanden hast, der an dich glaubt und der dich in diese nächsten Schritte bringt. Finde ich total wichtig. Ich lerne auch sehr gerne so. Ich weiß, dass andere sehr gut von Büchern und so lernen. Ich brauche oft Begegnung. Das wäre für mich so Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei, du hast ja gesagt, die Ausgangslage ist, jemand glaubt nicht dran. Ne?
Ja. Also was kann Ihnen den letzten Ruck geben, um da mal wirklich neugierig wie ein Kind wieder zu sein und offen dafür, dass da was passieren kann? Obwohl alle sagen, es geht nicht und du musst operieren und alles geht überhaupt nicht, völlig unmöglich, trotzdem.
Ja. Also wenn jemand gar nicht dran glaubt, ist ja das Problem oft, dass er eben gar nichts tut. Ne? Also ein Fünkchen Glaube braucht's. Ich glaube, sonst ist es schwierig. Aber ganz ehrlich, dieses Fünkchen, das erlebe ich fast in jedem Menschen. Also dass wir ganz aufgegeben haben, ist relativ selten. Und ich glaube,
Gib mal ganz viele Fünkchen raus.
Ja.
Aus deiner Sicht.
Genau, das, weil dieses Fünkchen, also jetzt auch, wenn jetzt als Zuhörer oder Zuhörerin, du vielleicht glaubst du nicht so sehr an deine Transformation, aber ist da wirklich gar kein Funke? Ist da wirklich nichts? Und das kleinste, letzte Fünkchen, was da ist, das zu ehren. Ich glaube, es gibt nichts Wichtiges im Leben als unser eigener Enthusiasmus, unsere Lebensenergie und das schon mal als Potenzial, als wirklich als unglaubliches Potenzial zu sehen und das zu schützen. Ich glaube übrigens auch bei Mitmenschen, weißt du, manchmal sagt man ja, jemand sagt, ich probiere jetzt das aus und dann sagt man so, ja, geht sowieso nicht. Finde ich eine der schlimmsten Handlungen, die man machen
absolut,
kann.
Absolut, absolut.
Sondern man sollte immer, wenn man auch nur 3% Möglichkeit sieht, das weiter unterstützen. Also dieses Bezug nehmen zu diesem Fünkchen Enthusiasmus, Lebensenergie. Ja. Dann würde mein zweiter Schritt wäre ehrlich gesagt, zu gucken, diese Lebensenergie per se anzukurbeln. Das ist, was ich wirklich, weißt du, es gibt ja sogenannte Schlüsselgewohnheiten, über die schreiben wir ja im Buch ganz intensiv. Und das Ding ist halt, wenn unsere Energie hoch ist, dann haben wir einen positiven Blick auf das Leben. Ja, dann denken wir positiv über unsere berufliche Situation, über unsere familiäre Situation. Wenn wir nicht geschlafen, wenn wir nicht geschlafen haben, nicht gegessen haben, wenn wir keine Energie haben, dann ärgern wir uns über den Mitmenschen, über uns selbst und so weiter. Und wenn wir gucken können, dass die Energie ansteigt, dann haben wir plötzlich einen Optimismus und dieses Fünkchen wird zum Feuer. Und mach was, was deine Energie anhebt. Atemübung, sage ich jetzt, funktioniert auf jeden Fall, weil ne, das kommt ja, die Atemübung nennt sich ja Pranayama. Prana im Sanskrit die Lebensenergie, Yama diese Lebensenergie zu hausen, zu beherbergen. Da draußen ist ja ganz viel Luft und Lebensenergie, die können wir vielleicht aufnehmen und wenn die Energie steigt, dann ist schon mal...
Und am besten kombinieren mit den Übungen.
Natürlich,
auf jeden Fall. Kombinieren mit den Übungen. Ja. Und wenn du jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer momentan keine Schmerzen hast, vielleicht hast du ja eine Spannung irgendwo, die loswerden willst. Mhm. Vielleicht hast du ja eine eingeschränkte Bewegung. Vielleicht kannst du eine bestimmte Sportart nicht mehr machen. Ja? Also geh in Übungen rein und wenn du diesen Schmerzanlass nicht hast, dann geh mal bei uns in die App rein, wo wir so ein quer durch den Körpertraining machen, jeden Morgen nur 7-8 Minuten, ganz wenig Zeit, für ganz viel immer mehr auf Entdeckung gehen und kombiniere das mit dem Atmen noch. Das ist eh das Allerbeste. Also man muss was tun. Ja. Darüber unterhalten und abgleichen, würde mir das was bringen? Würde es nichts bringen? Was meinst denn du? Ah, nee, lieber nicht. Das kann doch keiner irgendwie nachvollziehen. Ja, das bringt alles nichts.
Ja.
Das Einzige, just do it und höre nur auf deinen eigenen Körper.
Ja.
Höre nur auf dich. Hör nicht, was irgendwelche Spezialisten sagen. Hör nicht drauf, was ich sage. Ich würde auch vorschlagen, hört auch nicht drauf, was du sagst. Ja. Hör nur auf dich im Effekt des Nachvollziehens, was da jetzt passiert ist. Einfach ganz frei machen von allen fremden Meinungen und spüren, was passiert. Dann wird der Körper sowieso mehr darauf trainiert, sich wahrzunehmen, um dann eine gute Information zu bringen und dann gucken, was der Körper sagt. Und damit scheiden sich die Dinge, die funktionieren, von denen, die nicht funktionieren. Individuell für jeden persönlich.
Ja. Das Ding ist halt, ne, das Just Do It ist halt schwierig, wenn es uns nicht gut geht. Also vielleicht kennst du die Situation, wenn wir einen gebrauchten Tag hatten, wenn wir lange nicht geschlafen haben, nichts gegessen haben und dann kommen wir nach Hause, dann sollten wir jetzt eigentlich Atemübungen machen, spazieren gehen und was Gutes essen. Und was tun wir? Wir hocken uns vielleicht für den Fernsehen und essen Chips. Also jetzt, ne? Und, weißt du, oftmals, wenn es uns wirklich schlecht geht, dann ist es schwierig, was zu tun, was uns gut tut. Dann tun wir eher manchmal auch destruktive Dinge. Aber im Umkehrschluss bedeutet es ja, wenn ich es schaffe, kleine Gewohnheiten zu finden, eben Schlüssel zu Gewohnheiten, die mir regelmäßig helfen, die Energie anzuheben, dann, weil ich kann ja, ich habe nicht so viel Disziplin jeden Tag, dass ich alles mit Disziplin wuppen kann. Nee, ich muss gucken, dass ich in eine positive Energie komme, wo ich natürlicherweise die guten Dinge tun. Und das können Atemübungen sein, das kann spazieren gehen sein, irgendwas.
Eine Minute.
Ja.
Oder sogar nur hinsetzen und sich vorstellen, gleich würde ich eine Atemübung machen. Oder nur die Matte rausrollen und sich vorstellen, gleich würde ich eine Übung machen. Und das jeden Tag. Und dann spätestens am dritten Tag sitzt du auf deiner Matte. Spätestens am dritten Tag fängst du an, eine Atemübung zu machen.
Um das noch ein bisschen aufzumachen, das kann auch Tanzen sein. Oder ich habe einen Freund, der spielt da morgen um 7 immer mit seiner Frau noch eine Viertelstunde Karten. Und der ist
morgens um 7 Karten spielen.
Ja. Ja. Und ist energetisiert davon.
Ja.
Kenne dich selbst und guck, dass die Energie ansteigt. Und dann bist du eher, dann kommen wir uns auch besser auf die Schliche. Und dann sind wir eher auf dem Weg, dass wir immer wieder neue Dinge ausprobieren, die positiv für uns sind.
Vielleicht abschließend nochmal gerade, weil ja, ich meine, das ist nochmal ein ganz neues Thema, da könnten wir nochmal in einem anderen Podcast rangehen wieder. Das mit der Umsetzung ist ja total schwer. Und ich will euch da nicht ohne einen kleinen Tipp zumindest zurücklassen jetzt, weil wenn das alles so nachvollziehbar ein bisschen für euch, Das Wichtige ist bei einer Routine, mit kleinen Dosierungen anzufangen. Die Dosierung einfach so runterzuschrauben, zur Not nur Vorstellungen, ich mache eine Atemübung, oder vorstellen, ich mache eine, ich mache eine Übung. Und dann diese Dosierung immer so erhöhen, dass wir diese Schleifenroutine wieder auch im Buch eingeführt haben, gell? Dass man eine Woche sagt, kriege ich die Minute hin. Nach einer Woche darf man auch 2 Minuten machen. Ja. Ist dann schon eine vollständige Übung und so weiter und so fort. Fangt langsam an, dann wird jeder Weg den Berg hoch zu einer ersten kleinen Stufe. Und die erste kleine Stufe, die verlangt wesentlich weniger Willenskraft als gleich so, keine Ahnung, das erste Plateau erreichen. Ganz, ganz super easy damit anfangen, sich daran gewöhnen und sich drüber freuen, wenn dann schon was passiert.
Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, an uns alle, mich inklusive, lass uns aufhören, uns selber auf die Klagebank zu stellen und irgendwie zu sagen, jetzt hast du es wieder nicht geschafft. Wir alle kennen den inneren Schweinehund, wir alle kennen die Umsetzungsfalle. Es gibt ja diese berühmte Untersuchung von, die auf Harvard publiziert ist, wo Patienten, die zum Arzt gehen und wo der Arzt sagt, du, wegen Herzproblemen, ja, und dann gehst du zum Arzt mit Herzproblemen, ist ja auch Todesursache Nummer 1 in der Schweiz und in Deutschland. Und dann sagt der Arzt, Gott sei Dank sind Sie hier, Sie werden innerhalb vom Jahr gestorben, aber keine Angst, hier sind die Tabletten, werden Sie die nehmen? Natürlich. Bisschen Bewegung, machen Sie das? Ja. Ernährung verändern, machen Sie das? 99,9% sagen, jawohl, Herr Doktor, das mache ich. Dann haben wir geguckt, wie viel Prozent schaffen es, wenn der Preis das Leben ist. Und das ist schlussendlich 1 von 7. Nur in 50% der Fälle werden die Tabletten geschluckt.
Ja.
Und das zeigt, dass sich ja diese Umsetzungsfalle selbst dass wir da reinlaufen können, selbst wenn es ums Leben geht. Und ich glaube, zu wissen, dass wir nicht alleine sind und das dementsprechend auch zu einem bewussten Thema zu machen, sich dem bewusst zu widmen und zu denken, wie organisiere ich mich jetzt, dass ich was zu einer Gewohnheit mache, ist schon mal ein sehr guter Ansatz. Und im Zweifelsfall, in unserem Buch beschreiben wir das ja Schritt für Schritt, die 7 Schritte. Einer davon kann ich vielleicht nochmal sagen, es kommt jetzt ja auch die Weihnachtszeit, dass man vielleicht einfach jemandem sagt, du, ich habe zurzeit gerade einen Plan, willst du mir was Gutes tun? Mein Wunsch, mein Geschenk, was du mir geben könntest, ist, dass du mich einmal pro Woche fragst, hast du es geschafft? Und die Wissenschaft sagt, wenn wir jemanden haben, der an uns glaubt und uns immer wieder mal fragt, hast du es gemacht, ist die Wahrscheinlichkeit, es zu schaffen, fast bei 80-85%.
Deswegen rumerzählen. Am besten den ganzen Familienbekanntenkreis rumerzählen, weil einer davon ist dann vielleicht derjenige, der wirklich sagt, ja, wie sieht's denn aus? Hast du umgesetzt?
Roland ist so einer, du fragst mich immer. Aber ist gut.
Ja, klar. Ja, du, war ein super Podcast, war ein super Thema.
Vielen Dank, was ich vielleicht noch sagen möchte.
Hat Spaß gemacht.
Ich habe tatsächlich heutzutage, und sei dir und euch gedankt, keine Schmerzen, ne? Also im normalen Leben wirklich total klasse. Natürlich habe ich noch Ziele und da eine Einschränkung dort, aber insgesamt großartig.
Unser nächstes Tennisspiel, weil wir
das auch mal
Paddle jetzt versuchen.
Ja, genau.
Du hast gesagt,
Paddle ist besser nochmal, ne?
Ja, besser weiß ich nicht. Ich möchte gar nicht sagen. Nee. Es ist ein bisschen anders.
Ja.
Es ist noch reaktiver.
Ja.
Also vielleicht nur für die, die es noch nicht von mir gehört haben. Ich habe mein Leben lang immer ein bisschen Tennis gespielt, aber hatte nie so wie du auf hohem Niveau. Ich habe noch nie eine Stunde genommen.
Naja, du hast schon ein hohes Niveau, sonst hättest du nicht gewonnen. Ich habe ja gegen einen Wimbledon-Sieger gewonnen.
Nein, aber der Grund von mir wieder mit Tennis anzufangen und dann auch jetzt im Paddle zu landen wieder, ist ganz anwendungsorientierter. 9,8 Jahre längere Lebenszeit, hat man festgestellt. Und das ist schon der Hammer. Es hat mich umgehauen. Es ist fast 10 Jahre. Klar, da kommen die sozialen Geschichten noch dazu. Man trifft sich dann im Clubhaus und so weiter und so fort. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Aber das gilt für Tennis. Für Paddle, denke ich, wird es ähnlich sein. Paddle hat jetzt aus sportlicher, lebensverlängernder Sicht meiner Ansicht nach einen kleinen Nachteil gegenüber dem Tennis. Das ist, dass die Laufstrecken kürzer sind.
Ja,
mal länger laufen, könnte ich mir vorstellen, ganz einfach nur so intuitiv ist von mir. Hat aber auch einen Vorteil gegenüber dem Tennis. Es kommt nochmal eine Wahrnehmungskomponente hinzu. Und man geht ja davon aus, dass diese Rückschlagsituation, also man erkennt, der Ball nimmt eine Richtung, man positioniert sich, schlägt zurück, muss das Nervensystem, Erkennung, Optik, Gleichgewicht, muskuläre Ansteuerung, alles koordinieren.
Ja.
Das ist eine Gesamtkoordination. Ja. Ist da, glaube ich, nochmal ein Stückchen höher, weil ich mit Bande spiele.
Ja.
Weil, der Ball geht jetzt, muss ich von hinten und übernehmen und so. Das ist der Vorteil. Ich glaube also, letztendlich, wenn man auch Paddle untersuchen würde, würde das wahrscheinlich auch bei knapp unter 10 Jahren landen. Ja, vielleicht sogar bei 10, aber insgesamt so ähnlich.
Ja, ja. Ich bin halt im gleichen Dorf aufgewachsen mit Roger Federer, ne? Und dementsprechend diese Tennis-Affinität. Und wir hatten ja auch das Vergnügen, Teil der Schweizer Tennis-Nationalmannschaft zu betreuen, mit Heinz Günther, den du ja auch gut kennst.
Ja.
Und dadurch auch diese Affinität. Aber ich freue mich auf ein Paddle-Spiel auch mit dir.
Ja, in diesem Sinne. In diesem Sinne.
Hat Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank und danke euch da draußen.
Und wie immer, wir lieben einen Kommentar, einen positiven Kommentar auf Spotify oder auf Apple. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.
Bis bald. Tschüss.